Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Es ist dunkel draußen und es ist kalt und nass, beziehungsweise es hat 20 Grad und es ist trotzdem November. Guten Abend nach München, lieber Thomas, hallo.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Oh, jetzt muss ich mich mal ganz schnell wieder laut machen. Jetzt passt es besser. War gerade ein bisschen leise.
Oh.
Ja. Wir hatten eben schon mal angefangen aufzunehmen und das ist dann alles abgerauscht und dann beim Wiedereinstellen habe ich vergessen, die Stärke wieder anzupassen. Wie geht's dir? Du hast das schöne Wetter genossen?
Sehr gut, ja. Also tatsächlich war gestern noch ein Sommertag.
Ja, wobei ich sagen muss, auf dem Rückweg hat es bei mir wieder ziemlich geregnet. Also auf der Autobahn, kennst du das, wenn ich nicht schneller, also ich bin ja eh kein Raser, aber wenn ich nicht schneller traue zu fahren als so 80, 90, dann macht das noch weniger Spaß, von A nach B zu kommen.
Ja, klar, bei Aquaplaning.
Ja, aber mei, geht auch vorbei. Wir sind bei der Vuelta. Wir mussten jetzt mal einmal uns ein bisschen mehr Zeit rausnehmen, weil einfach ja auch mal private Dinge hier noch anstehen. Und wir würden natürlich liebend gern den ganzen Tag nur für euch podcasten, aber das irgendwie, da wollen ja auch noch Rechnungen bezahlt werden, komischerweise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber diese unerfreulichen Dinge stehen ja auch noch einmal zur Debatte.
Liegt nichts anderes in der Post.
Nein, ja. Deswegen machen wir jetzt einfach da weiter, wo wir letzte Woche, wenn ich mich richtig entsinne, haben wir auch Dienstag aufgenommen, ne?
Das würde... Ja, müsste hinkommen, letzten Dienstag könnte sein.
Genau. Ja, da waren wir stehen geblieben, jetzt gehe ich auf Französisch im Akzent, dafür habe ich mir eigentlich aufgehoben, für später die Tour de France, sind wir stehen geblieben bei Etappe Nummer 6. Die war gerade durch. Im Gesamtklassement hatte sich der Wechsel ergeben. Ich muss jetzt ganz schnell den Franzosen aus dem Kopf rauskriegen. Richard Carapaz vom Team Ineos Grenadine hatte übernommen vor Hugh Carthy vom Team Education First. Dan Martin, Israel Startup Nation, auf der Nummer 3. Primož Roglič ist gefallen von Platz 1 auf Platz 4. Henrik Mas auf Platz 5. Um vielleicht mal so die ersten 5, die noch in einer guten Minute waren, zu diesem damaligen Zeitpunkt zu erwähnen. Und was wir auch, glaube ich, noch festgestellt hatten, dass unter den ersten 10 überhaupt nur ein Team mit 2 Fahrern vertreten ist. Also hatte sich schon so rauskristallisiert, hatte sich bei jeder oder bei vielen Mannschaften zumindest schon ein Leader herauskristallisiert. Hat man ja auch nicht schon immer.
Nö, mit Sicherheit nicht. Also die Ausgeglichenheit in der Spitze ist da durchaus gegeben bei dieser Vuelta und es gibt ja jetzt keine Mannschaft, die irgendwie vorne mit 2 Kapitänen da operiert.
Kam dann zur 75. Das ist die 75. Vuelta, zur 7. Etappe von Vitoria Gasteiz nach Villeneuve de Valdegovia. War eine Etappe, die wir vorher so ein bisschen eingeschätzt haben als Ausreißer-Etappe, wenn ich mich recht entsinne, wo vielleicht etwas passieren kann an diesem letzten Hügelchen, so 20 Kilometer ungefähr vermerkt, aber wo wir auch gesagt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das wohl etwas für Ausreißer. Und im Prinzip
bleiben wir da richtig. Also am Ende war eine Gruppe vorne. Das Gefährliche an dieser Gruppe war nur, dass Alejandro Valverde mit dabei war. Also der war da rausgefahren und hatte noch einen Teamkollegen, der aber am letzten Berg dann aufgebraucht wurde. Dadurch war das Team Ineos den ganzen Tag unter Strom, musste hinterherfahren. Ja, weil Valverde ist ja jemand, den möchte man jetzt nicht unbedingt 10 Minuten wegfahren lassen.
Mhm. Einschub vielleicht zur Einordnung. Er war am Tag vorher noch auf Platz Nummer 10 mit 3 Minuten Rückstand. Nur um das jetzt so in den Kontext zu setzen.
Genau, und hat an dem Tag dann rund eine Minute seines Rückstandes wieder zurückgefahren. Und Problem für ihn war, an diesem letzten Berg haben ihn natürlich erstmal alle anderen ordentlich attackiert. Er hat dann aber doch gezeigt, dass er ja einer der Stärksten, wenn nicht gar der Stärkste war. Aber keiner wollte dann natürlich mit ihm fahren, weil die waren ja auch nicht doof, wussten alle, wenn sie mit ihm im Sprint ankommen, werden sie maximal Zweiter. Also, was hat so ein Michael Woods gemacht? Er hat sich einfach hinten drauf gelegt auf den Gepäckträger und keine Führungsarbeit gemacht. Und dann, ja, schwuppdiwupp, 1 Kilometer vom Ziel, hat er attackiert und war weg.
Ja, schwuppdiwupp hast du sehr schön, sehr schön gesagt. Schwuppdiwupp, da war weg. Und ja, ich meine, es gewinnt auch nicht immer der Stärkste, sondern vielleicht auch manchmal der mit dem größten Geschick unterwegs ist oder der vielleicht auch das größte Glück hat in diesem Falle oder von allem so ein bisschen, ne? Einer der Besten mit dem größten Geschick und ein bisschen Glück im Schlepptau hat das Ding abgeschossen. Michael Woods ist ja jetzt aber auch niemand, das ist ja kein Füllmaterial an Fahrer, ne? Also der hat ja, er hat dieses 2018 schon mal eine Etappe gewonnen, Mailand-Turin gewonnen.
Und er wäre mit Sicherheit auch schon in die Vuelta, ist er reingegangen mit der Ambition, aufs Gesamtklassement zu fahren. Aber da auf der ersten Etappe gab es ja schon diesen einen Unfall unter anderem, wo er drin verwickelt war, was ihm da sämtliche Ambitionen gekostet hat.
Ja, insofern ist vielleicht so ein bisschen analog zu dem, was Ineos beim Giro gemacht hat. Irgendwann in den Wechsel und auf Etappensiege zu gehen, dort auch bei Education First. Im Gesamtklassement hatte sich dann an diesem Tag aber bis auf das, was auch eine sehr komische Formulierung ist, dass Valverde von Platz 10 sich, wie du eben sagtest, ein gutes Minütchen nach vorne katapultiert hatte, nicht viel getan, auf den Plätzen 8 bis 1 im Grunde genommen keine Veränderung.
Nö, da ist nicht viel passiert, aber ja, das ist eigentlich alles, was man ja, zu der Etappe sagen können.
Wenn wir so einen großen Zeitraum betrachten müssen, wie diesmal eine Woche, da muss man auch nicht, ne, mehr gewinnt da nicht zu sagen und mehr sagen wir da auch nicht. Vor allen Dingen, wenn am nächsten Tag es dann schon deutlich interessanter wird, auch und insbesondere für die Gesamtwertung. Das war die Etappe von Logroño zum
Logroño.
Logroño. Also ist das Gno, wenn das
schlecht ist.
Enya, okay. Nach Alto de Moncalvillo. So ungefähr zumindest.
Ja.
Bergankunft, nicht der einfachste Hügel am Ende. Ne? Und da kann man dann leiden. Und da haben wir auch gesagt, da wird es mit Sicherheit so laufen, dass da eine Gruppe mit einem Favoriten vorne sein wird. Und dem war dann auch so, wenig überraschend. Und da muss man sagen, also da waren sie einfach alle dabei und dann war es ein Ausschlussrennen.
Ziemlich fieser Berg, wie wir schon gesagt haben in unserer Vorschau-Sendung beim letzten Mal. Ja, also da haben sich am Ende dann nur noch die Gesamtklassementsfahrer ohne Helfer irgendwie, höchstens noch mit Sepp Kuss, der für Primoz Roglic dabei war, bekriegt. Und ja, es waren super, super Rennen, vor allem zwischen Carapaz und Roglic, die sich da gegenseitig auseinandergenommen haben. Da hat erst Roglic attackiert, dann Carapaz, dann wieder Roglic. Und der, ja, hatte am Ende ein bisschen bessere Beine und ist 13 Sekunden vor Carapaz als Etappensieger im Ziel eingelaufen.
Da hat man dann aber auch gesehen, dass, also zumindest hatte ich mit den Bildern, die ich in der Wiederholung gesehen hatte oder so, den Eindruck, wenn da jetzt nichts, also man muss jetzt vielleicht auch nochmal den gesamten Kontext anordnen. Wir befinden uns jetzt gerade ziemlich genau am Mittwoch, so nach gut einer Woche, 8. Etappe. Also wir befinden uns jetzt so in der Mitte der Rundfahrt und wir haben jetzt oft genug schon erlebt, wie so etwas noch kippen kann in die eine oder andere Richtung. Sei es bei der Tour, wo es am letzten Tag gekippt ist. Oder auch jetzt so ein Yates-Fall, wo es hinten raus nochmal deutlich sich geändert hat. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, das wird auf jeden Fall, oder ich kann mir nicht vorstellen, wer von den beiden, also wer in diesen Zweikampf noch mit eingreifen will, weil die wirkten für mich schon auch gegenüber von Dan Martin, so von allem, wie sie agiert haben, immer noch so ein Schüppchen besser.
Klar schon, aber die Etappen danach haben so gezeigt, dass, finde ich, sich das Ganze so ein bisschen ausnivelliert hat. Wie gesagt, an dem Berg sah es auch erst so aus, als würde beispielsweise Dan Martin da völlig eingehen. Aber wer den kennt, der hat halt gekämpft und ist dann noch wieder auf 6 Sekunden an den Carapaz rangefahren.
Ja, Dan Martin ist halt so ein Diesel, ne? Also der auch irgendwie, glaube ich, so sich sehr schwer, der ist halt irre, ne? Den bringt man nicht so schnell aus der Ruhe. Der fährt halt, ne?
Den kriegst du auch nicht kaputt.
Ja, da kannst du einen Bono nebenstellen, der singt 10 Stunden und dann trotzdem hast du die Nerven nicht verloren. Also das ist schon in Ordnung. Ich hatte mal kurzer Einschub beruflich mit Iren zu tun und dann haben wir dem einen als Lieferant rausgeschmissen, also schon vor 200 Milliarden Jahren, also da ist Jan Ulrich noch Rad gefahren. Und dann haben wir den einen als Lieferanten rausgeschmissen und haben uns einen neuen Lieferanten gesucht, haben einen neuen gefunden und der hat sich völlig kaputt gelacht und meinte, ja, mein Ihr braucht nur Elefanten. Letzte Woche hat er meinen Cousin rausgeschmissen. Also, das ist sehr, sehr lustig.
Übrigens, by the way, ich habe jetzt eine lustige Anekdote nebenbei gehört. Wusste ich auch noch nicht so. Sam Bennett kommt aus dem gleichen Ort wie Sean Kelly auch.
Ach, ja, die haben, vielleicht haben die auch nur zwei Orte da. Echt? Nee, das wusste ich nicht. Also, ja, aber das ist ja, na, also wenn man sich jetzt anschaut, ich weiß nicht, wie viele Einwohner Irland hat, ne, dass sie dann, ja, dass es da vielleicht so Zentren im Sinne von auch Radsportförderung gibt, das finde ich jetzt gar nicht so verwunderlich. Vor allen Dingen, wenn es jetzt ein Sport ist, der vielleicht nicht ganz so in der breiten Masse betrieben wird, wieder. Aber Irland ist auch so eins der Länder, wo ich sage, da muss ich nochmal hin.
Natürlich Sam Bennett.
Was hat, ja, hast du gesagt, oder?
Sean Bennett.
Nee, ich hab's Sam Bennett. Oder ich hab's schon hier so selbst self-fulfilling listening. Ja, Gesamtklassement hat sich nichts getan. Auf den ersten wie viel Plätzen? Warte mal, wir sind jetzt bei der Etappe Nummer 8 waren wir, genau. Roglic ist nochmal wieder hoch natürlich durch seinen Sieg an dem Platz um 2 Plätze. Hugh Carthy, 2 Plätze runter. Das sind wahrscheinlich die entscheidenden Informationen. Esteban Chaves. Und Valverde einen Platz hoch, Marc Soler einen Platz runter. Das ist dann so hinten das Team Movistar, was sich natürlich dann an dem Punkt immer noch um die Mannschaftswertung vorne mitstreitet. Um was soll es auch sonst gehen für sie? Und es folgte Etappe Nummer 9.
Am Donnerstag war das?
Zeitlich gerade ein bisschen durcheinander. Warte mal, wir sind jetzt beim Donnerstag, den 29. Ne? Das war.
Exakt, ja.
Ich glaube, bei mir hier ist alles durcheinander.
Etappe Nummer 9 von Castrillo del Val nach Aguilar de Campo. Ja. Eine der wenigen Möglichkeiten für die Sprinter bei dieser Vuelta waren 160 Kilometer gut. Ja, und da gab es den erwarteten Massensprint, aber auch viel zu diskutieren hinterher, weil. Ja, der eben schon angesprochene Sam Bennett stand im Mittelpunkt dieser Kontroverse, möchte ich schon fast sagen.
Ja, also er wurde, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, er wurde bestraft, wurde nach hinten gesetzt. Ich glaube ans Ende der Gruppe, glaube ich, ne? Oder?
Ja, genau. Also er
wegen einer.
Der Auslöser davon war, dass er kurz vor dem Ziel, es waren Fahrer vom Team Trek-Segafredo. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Jedenfalls hat er den zweimal ordentlich einen Bodycheck verpasst, weil der sich in den Sprintzug des Teams De König Quickstep einreihen wollte. Dann hat er sich gedacht, den checke ich jetzt einfach mal zur Seite und hat ihm die Jury aber nicht durchgehen lassen. Er hatte den Sprint ursprünglich gewonnen, die Etappe auch somit und wurde dann aber distanziert und somit ein deutscher Etappensieg durch Pascal Ackermann.
Ja, wobei ich auch in dem Fall immer dann denke mir, okay, will ein Ackermann so gewinnen? Also er ist bestimmt nicht ins Hotel gegangen und hat sich ja gesagt, ich bin heute der Größte. Weil sich die Strafe bezog sich ja. Ich fange anders an. Ich finde das immer schwierig, wie man eine Strafe ausspricht. Ich hätte zum Beispiel bei so einer Geschichte, weil die Strafe oder das Vergehen bezieht sich ja für mich, meiner Meinung nach zumindest, nicht unmittelbar auf den Sprint. Ja?
Doch, es war ja quasi schon auf den letzten 3 Kilometern.
Ja, ich fange anders an. Wer hätte Sam Bennett das Rennen auch gewonnen, wenn das da nicht passiert wäre? Also wenn der Fahrer da reingerutscht würde? Ist natürlich jetzt eine müßige Diskussion, werden wir nicht rausfinden. Ne? Also wie wäre der Sprint dann verlaufen? Aber für mich hat das Vergehen an der Stelle von Bennett nicht so hundertprozentig was mit seinem späteren Sieg zu tun. Deswegen weiß ich nicht, ob das die angemessene Strafe dieses Zurücksetzen ist oder ob man da nicht mit einer Geldstrafe oder keine Punkte fürs Trikot oder sonst sowas irgendwie hätte arbeiten können.
Finde ich nicht, weil das war schon also relativ heftig und zumal Sam Bennett da jetzt auch keiner ist, der da nicht schon mal aufgefallen wäre. Wir können uns da Paris-Nizza 2020 dran erinnern, wo er, glaube ich, gut 3 Kilometer vom Ziel genau das gleiche zweimal mit Nairo Quintana gemacht hat und der hat ja noch ein bisschen weniger Schwungmasse als dieser Trekfahrer da.
Ja, weißt du, aber verstehst du, was ich meine oder versuchst du, ich wüsste auch nicht, was die angemessen
ist. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn da dieser Trekfahrer in dem Quicksteps-Zug gewesen wäre, wäre es vielleicht auch, ja, hätte das Ganze auch durcheinander bringen können und der Sprint wäre vielleicht anders ausgegangen.
Ja, ich denke mir nur mal, weißt du, Ackermann ist jetzt an dem Tag, Ackermann ist ja jetzt auch nicht zufrieden mit diesem Sieg oder glücklich, so richtig, richtig glücklich darüber. Ne? Also das, es ist, an dem Tag ist keiner glücklich irgendwo. Ne? Also Bennett kann sich nicht freuen, Ackermann kann sich nicht richtig freuen. Wir haben keinen Menschen glücklich und das ist ja auch nicht schön. Deswegen würde ich mich fragen, ob es da nicht eine andere Bestrafung für gibt. Mir fällt aber auch keine bessere ein, das muss ich auch direkt dazu sagen. Ja,
was würdest du sonst machen? Also, wenn du es ihm mit einer Geldstrafe durchgehen lässt, dann wird er es wieder machen.
Ja, ja, genau.
Dann wird er sich vielleicht denken, okay, mache ich vielleicht nicht nochmal.
Ja, wobei offensichtlich das ja auch nicht der Fall ist. Also, dafür hat das ja auch schon zu oft genommen. Mir fällt keine adäquate Strafe ein. Ihn siegen lassen, am nächsten Tag, keine Ahnung, am nächsten Tag darf er nicht mitfahren oder so, was?
Am nächsten Tag ist, auf der Bergetappe startet er dann mit 30 Minuten schon Rückstand und die übliche Karenzzeit gilt für ihn.
Ja, super, super Idee, super, ja, also ist natürlich jetzt ein bisschen, ne, da würde man sehr wahrscheinlich mit Lefebvre verhandeln müssen, wie groß die Zeit ist, aber das wäre so, von der Idee her finde ich das eine individuelle Strafe für ihn. Weil das Zurücksetzen ist ja jetzt auch, du bestrafst ja auch das ganze Team irgendwo mit, ne? Weil,
das ist richtig, ja. Ja. Aber ich finde auch, man muss dann auch nicht hinterher immer so, also der Patrick Lefebvre hat sich dann natürlich dann wieder massivst beschwert darüber.
Das Wort hinterher. Massiv wurde für ihn erfunden.
Und hat sich dann auch mit dem sportlichen Leiter von Traktor angelegt auf Twitter, was finde ich dann auch nicht so sein muss hinterher. Klar, als sportlicher Leiter kann ich völlig verstehen, versuchst du immer deine Fahrer zu beschützen, aber das schießt bei dem ganz oft übers Ziel hinaus.
Ja, bei Lefebvre sehe ich es genauso wie bei anderen Gestalten, sag ich mal, die da so unterwegs sind. Das gehört halt auch einfach zum Zirkus mit dazu. Das ist für mich Zirkus. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also die tun ja keinem weh. Also der Lefebvre will ja nur spielen. Was ein schöner Sendungstitel wäre, wenn wir bei den Grand Touren auch Sendungstitel hätten. Fällt mir gerade ein.
Naja, aber auf jeden Fall für Pascal Ackermann nach dem Giro hat er jetzt auch bei der Vuelta eine Etappe gewonnen. Im nächsten Jahr gibt er wahrscheinlich sein Tourdebüt. Da könnte er dann die drei sozusagen voll machen. Und aus deutscher Sicht natürlich noch hervorragend Max Kanter Dritter.
Ja, genau. Der Sunweb-Sprinter auf den dritten Platz gefahren. Muss man schauen, das wird dann, also ich würde jetzt mal so ganz vorsichtig behaupten, auch ja mit eines seiner größten Ergebnisse, die er bisher erzielen konnte. 23, mal gucken, was da noch kommt. Also an Sprintern hat es uns ja noch nie gemangelt, sozusagen.
Ja, aber in den letzten Jahren finde ich schon nach dem Abgang von Marcel Kittel, es ist so ein bisschen dünner geworden. Es ist eigentlich nur noch Pascal Ackermann dabei, der so richtig deine Weltspitze vorne mitfährt.
Wobei der Abgang von Kittel, also der hat ja auch dann, das sind ja schon ein paar Jahre. Also die letzten Rollerjahre, die würde ich da ja nicht kaum noch mitzählen wollen. Kommen wir zur Etappe. Ach so, Gesamtklassement hat sich natürlich nichts getan. Da muss man, glaube ich, nicht drauf hinweisen an der Stelle. Und kommen wir zu einer Etappe, wo ich nichts gesehen habe. Das sage ich ganz offen und ehrlich vorher. sondern nur das Ergebnis kenne. Und da dann, kennst du, wenn ich ein Comic wäre, wären jetzt so Fragezeichen auf meinem Kopf. Was ist da passiert bei Etappe Nummer 10? Weil so vorher haben wir, glaube ich, gesagt, wenn ich mich recht entsinne, das wird keine Etappe sein, wo es irgendwas groß passieren wird, wo es keine großen Abstände gibt. Zumindest würde es mich wundern, wenn wir was Gegenteiliges gesagt haben. Wir haben vermutlich auch gesagt, wird am Meer entlang gehen, Windkante könnte passieren, aber das letzte Hügelchen da hinten, na, das sind so 4 Kilometer, da wird jetzt nicht irgendwie groß was passieren. Und dann kam es doch ganz anders, wie ich dem Ergebnis zumindest entnehmen konnte.
Ja, Etappe Nummer 10 von Castro Urdiales nach Suances. Haben wir gesagt, oder beziehungsweise war auf dem Profil so, wenn man da auf den ersten Blick drauf guckt, so ersichtlich, dass könnte einen Sprint geben, aber könnte auch schon zu viel Laktat in den Beinen der Sprinter sein und dann könnten halt auch so sprintstarke Klassementsfahrer oder hügelfeste Fahrer das gewinnen. Und so war es dann am Ende auch. Also die Sprinter sind da ja spätestens 500 Meter vor Ziel alle durchgesackt gewesen. Mhm. Und dann waren halt wirklich die Klassementsfahrer auf einmal vorne. Und ja, Primoz Roglic, der ist ja auch nicht gerade langsam, wenn es im Sprint ist und hat das dann den Sprint souverän gewonnen. Und die Kontroverse, die es halt hinterher gab, war, dass ab Platz Nummer 9 Jasper Philipsen alle 3 Sekunden Rückstand bekommen haben und somit Primoz Roglic das Führungstrikot wieder übernommen haben. Hinterher haben sich aber dann angeführt vom Team Ineos, viele Fahrer darüber beschwert, dass es keine Zeitlücke war, weil eine Sekunde Abstand wird genommen, sobald es eine 3-Sekunden-Lücke ist. Und das war laut vieler Fahrer nicht erfüllt und deswegen gab es dann auch am nächsten Tag wieder einen Fahrerstreik gegen die Jury.
Ich habe jetzt auch gelesen an einer Stelle, dass sozusagen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ich verstehe ja manchmal dieses Reglement auch nicht so in der Tiefe, dass wären, also dass die Fahrer nicht informiert gewesen, also nein, anders, dass es gibt Etappen, wo diese 3-Sekunden-Regel gilt, also wenn man gemeinsam als Gruppe ankommt, dann wird die gemeinsame Zeit gewertet. Und es gibt halt, ne, das sind vornehmlich die Sprint-Etappe, die Gründe braucht man, glaube ich, hier nicht mehr erklären, schon oft genug ausgeführt, Sicherheit der Fahrer. Und dann gibt es halt Etappen, wo diese Regel ausgesetzt wird, beziehungsweise nicht greift, andersrum gesagt. So, und das sind zum Beispiel Bergetappen und so weiter. Und dann wurde auch der Jury vorgeworfen, von Seiten von Ineos, glaube ich auch, dass halt während der Etappe oder auch hinterher diese Etappe, die eigentlich als Sprintankunft gedacht war oder zumindest so im Roadbook stand und auf wo alle davon ausgegangen sind, dass diese Regel so gilt, hinterher zu einer Etappe geworden sind, wo diese 3-Kilometer-Regel nicht gilt und dass manche Fahrer auch gesagt haben, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mein Fahrverhalten auch ganz verändert, also dann wäre ich ganz anders gefahren.
Ja, so wie ich das gehört habe, war das vorher aus dem Regelwerk beziehungsweise aus dem Roadbook gar nicht so ersichtlich, ja, was da jetzt, ob diese Regel da gilt oder nicht. Obliegt, glaube ich, da die finale Entscheidung auch letzten Endes den Rennkommissären,
genau,
die das halt so ausgelegt haben. Und wir haben es ja schon mal gesagt, auf dieser Etappe, wo dann Dan Martin gestürzt war, indirekt von Roglic da abgeräumt wurde, hat er halt von dieser 3-Kilometer-Regel profitiert. Hier war es dann wieder so, hier wurde sie nicht angewendet. Mhm. Ja, und da blickt keiner mehr durch.
Ja, ich glaube, es ist einfach an dem Fall, ich möchte jetzt nicht sagen Pech oder mal wieder mangelnde Klarheit, ne? Also hätte da vorher einfach im Roadbook gestanden oder im Klass irgendwie, ne, wo auch immer diese Regeln festgehalten werden, okay, 3-Kilometer-Regel gilt oder 3-Kilometer-Regel gilt nicht. Ne? Also es muss einfach Klarheit herrschen und das ist das, was wir hier so oft bemängeln, dass im Radsport immer noch diese Unklarheit dazu führt, dass manchmal ein Renndirektor entscheiden muss, weil einfach die Situation unklar ist oder für ihn klar, aber er dann das, was für ihn klar ist, kommunizieren muss, was anderen nicht klar war und deswegen es zu Unklarheiten kommt. Alle Klarheiten hoffen sich beseitigt. Jedenfalls große Aufregung hinterher. Wie siehst du das denn? Also würdest du sagen, das wäre ein Fall, jetzt alleine von der Ankunft, von der Strecke und so weiter, wäre das eine Etappe gewesen, wo du, naja, nee, eigentlich weiß ich die Antwort ja schon. Vorher haben wir ja auch gesagt, das ist was für Sprinter, dann wäre ja diese 3-Sekunden-Regel gegriffen. Jetzt im Nachhinein sagen wir, naja, war vielleicht doch nicht so, also greift die Regel nicht, also sind wir eigentlich im gleichen Boot sitzend.
Ja, also ich hätte schon gesagt, dass da die 3-Sekunden-Regel halt gilt, also dass das eine Sprintankunft eher ist, weil, ja gut, du kannst es halt nicht, also du kannst ja nicht jede Etappe vorher inspizieren, genau, und gucken, ist das eine Sprintankunft oder nicht, du musst dich schon ein bisschen auf die Angaben des Veranstalters verlassen können.
Ja, ja, genau, also natürlich ist es Aufgabe des Veranstalters, die Klarheit da so, so klar wie möglich anzugeben. Ja, große Aufregung. Es gab, glaube ich, sogar 2 Proteste am nächsten Tag, ne? Einmal vor der Etappe und dann noch, einmal am Abend und am nächsten Tag, wenn ich das, also Ineos hat da richtig Rabatz gemacht.
Ja, aber auf der anderen Seite, wir haben es in der letzten Sendung auch schon mal gesagt, sie haben auch mal davon profitiert, nämlich damals am Mont Ventoux, als Richie Porte auf dieses Motorrad aufgefahren ist und Froome zu Fuß laufen musste und die gleiche Zeit bekam.
Hm. Ja, ja, klar. Also ich sag das ja sowieso immer so, irgendwie, da gleicht sich alles aus im Leben. Einmal hast du Glück, mal hast du Pech. Also eine kölsche Lösung. Aber ich finde ja einerseits solche Vorgänge immer sehr, sehr unterhaltend. Im Sinne von, es ist ja schön, dass auch nicht immer alles geregelt wird. Und wir hätten ja jetzt auch über diese Etappe sonst nicht so viel zu diskutieren und zu sprechen, wenn es nicht solche Ereignisse gäbe. Andererseits natürlich für die Fahrer extrem unbefriedigend. Und ich dachte mir dann aber auch, Ineos, erster Protest, zweiter Protest. Mein Gott, sollen sie sich nicht so anstellen, ne? Also wenn sie das rote Trikot wiederholen können, werden sie es machen. Und ob der jetzt im Trikot startet oder nicht, die 3 Sekunden werden es hoffentlich am Ende nicht ausmachen. Also ich fand es auch ein bisschen übertrieben dann irgendwann mal, ab einem gewissen Punkt. Ne? Man muss auch mal akzeptieren, wenn irgendwie eine Entscheidung gefällt wurde, finde ich. Ja, aber das brachte dann im Endeffekt es so, dass im Gesamtklassement das Leader-Trikot wieder wechselte. Primož Roglič rein ins Rote, Carapaz raus aus dem Roten. Dan Martin bleibt bei seinem weiß-blauen Trikot. Hugh Carthy auf Platz 4, Enric Mas Platz 5. Da hat sich dann sonst nichts getan. Im Prinzip hat diese Situation nur dazu geführt, dass die ersten zwei gewechselt haben. Vielleicht sollte man mal so kurz erwähnen, im Punktetrikot, ne? Diese Kombinationswertung ist das ja bei der Vuelta. Auch
das grüne Trikot, Punktetrikot, ja.
Primož Roglič vor Carapaz und Dan Martin, also da im Prinzip einfach nur 1:1 die Kopie des Ganzen. Enric Mas im weißen Trikot. Movistars haben also auch ein Leader-Trikot inne in ihrem Team. Vor David Gaudu und Alexander Vlasov. Vlasov auch ein bisschen unscheinbar, finde ich. Den hatten wir doch auch mal so hoch eingeschätzt.
Ja, schon. Also im zweiten Teil der Vuelta jetzt erfüllt er die Erwartungen, hatte nur am Anfang das Pech, dass er da schon früh abgehängt war.
Ja, also muss noch reinkommen. Guillaume Martin vor Sepp Kuss und Carapaz führen die Bergwertung an und natürlich die Movies in ihrem geliebten Trikot, dem Mannschaftsleader-Trikot. Etappe Nummer 11. Da sind wir dann bei der Etappe vom vergangenen Samstag. Halloween-Nacht, genau. Ja, und die Gespenster sind zu Hause geblieben. Es war, wie wir es vermutet haben, ein großer Tag. Viele schöne Berge, viele schöne Fahrten und ein Sieger, der es irgendwo dann auch verdient hatte.
Ja, Villa Viciosa Alto de la Farapona, 170 Kilometer, eine schwere Bergankunft mit mehreren hochkategorisierten Bergen, um genau zu sein, viermal erste Kategorie, einmal dritte Kategorie, und ich persönlich hätte mir so die Etappenkonstellation mit dem Sonntag, dem Angliru, der danach war, umgedreht gewünscht, weil, also es zeigt sich jetzt doch in den letzten Jahren, dass eine schwere Etappe vor einer superschweren Etappe dazu führt, dass auf der schweren Etappe wenig passiert, weil alle Angst vor der superschweren Etappe haben. So war es dann auch an diesem vergangenen Samstag auch auf der Etappe. Es war eine Ausreißergruppe weggefahren und bei den Favoriten hat sich nicht viel getan. Die kamen mehr oder minder alle zusammen an und aus dieser Ausreißergruppe raus hat sich dann David Gaudu vom Team Groupama FDJ am Ende vor Marc Soler durchgesetzt. Und das war die einzige nennenswerte Aktion, soll man so sagen, im Gesamtklassement an dem Tag. Marc Soler, der da am vorletzten Berg war es, glaube ich, schon aus dem Feld raus attackiert hat und dann nach vorne aufgeschlossen war und am Ende 4 Plätze in der Gesamtwertung von 10-6 gut macht.
Das war auch der Fahrer, den wir hier auf der Couch die Daumen drücken, weil ich habe nachmittags ein bisschen gucken können mit meiner Tochter. Und ich weiß nicht, wie sie darauf kam, aber sie wollte Marc Soler die Daumen drücken. Ja, und dann haben wir es halt gemacht. Hatte ich mir auch irgendwie, also vielleicht hätte man auch einfach an dem, es hätte ja auch gereicht, irgendwie, wie soll man sagen, also die nächste Etappe, die von Sonntag, die dann, wie sagst du sowas immer, epochale Etappe, die, ja, alle haben darauf hingeschielt, ne? Und dann war das jetzt einfach nur so eine Etappe, wo man einfach mal abstauben konnte als jemand, der sonst vielleicht im Gesamtklassement nichts machen kann. Aber wie ist der Weg? Also ist der Weg die Superschwere vor der schweren Etappe oder warten oder entwertet man dann die Superschwere?
Also
das Risiko würde ja auch bestehen.
So pauschal ja nicht sagen, aber in dieser Konstellation, wenn man den Angliru da vorgesetzt hätte, der ist automatisch so selektiv, dass da alle Einzelnen ankommen. Da muss gar nicht viel Initiative von den Fahrern aus sein. Da wäre sowieso alles auseinandergeflogen und dann, wenn man die andere hinterher gehabt hätte, da wäre dann vielleicht trotzdem noch was passiert.
Okay. Ja, oder man hätte einfach da noch einen Zack dazwischen setzen können, ne? wo sich die Fahrer wieder erholen können und deswegen auf der Samstagsetappe vielleicht ein bisschen mehr Feuer gegeben hätten. Also sozusagen noch eine Ruheetappe dazwischen, um es mal so auszudrücken. Das wäre auch noch eine Lösung gewesen vielleicht. Ja, also diese Aneinanderreihung von schweren Etappen führt natürlich immer dazu, dass sowohl in der Schwierigkeit als auch in der Intensität, in der sie gefahren werden, es immer ansteigend ist. Ne? Aber andererseits jetzt nur die Etappe zum Angliru hoch ohne die Etappe davor wäre vielleicht dann auch wieder anders gelaufen. Ne? Also das gehört ja vielleicht auch irgendwie so damit dazu, diese ja, Müdigkeit dann so aufzubauen oder den Kaputtheitsgrad oder wie man das auch immer nennen mag. Ja, wie du schon sagst, ne, dadurch hatte sich jetzt in der Gesamtwertung an dem Tag nichts getan. Gaudu, Glückwunsch, kann man nur sagen. Soler hat sich natürlich durch diesen Ritt dort 4 Plätze nach vorne verbessert. Liegt jetzt auf dem 6. Platz vor Felix Großschartner und Alejandro Valverde 8 und 9. Und ansonsten Enric Mas, Hugh Carthy, Dan Martin, Richard Carapaz und Primož Roglič. Immer noch zu diesem Zeitpunkt vor dieser schweren Sonntagsetappe, sage ich mal, die ersten 5 in einem Zeitfenster von 2 Minuten, mit denen es dann auf die Etappe zum Angliru hochgehen sollte. Und ich konnte es selber nicht live sehen, habe deswegen immer nur Twitter-Meldungen irgendwo gelesen. Und ich glaube, ich kriege sie nicht mehr richtig zusammen, aber eine der schönsten war die von einer ehemaligen Gästin hier bei uns auch gelesen habe, von der Caroline. Ich glaube, sinngemäß kriege ich es nicht mehr zusammen. So nach dem Motto, du baust deinen Ikea-Schrank auf, etwas fehlt, etwas, und du denkst, das ist und du denkst irgendwie, das ist ärgerlich oder irgendwie grausam oder schlimm oder so. Und dann schaust du dich in Angliru-Etappe an.
Oder, sehr gut.
Verdammt, ich hätte es so gerne richtig zitiert. Es tut mir leid, Caroline. Angliru, vielleicht finde ich es noch. Gerade doch sehr mein fehlendes Ikea-Teil geärgert. Seit ich gerade die Vuelta-Etappe auf dem Angliru sehe, denke ich mir, gibt Schlimmeres. Das war nicht sehr schön. Ja, was war denn so schlimm an dem Tag, mein Gott? Wetter war doch gut, nur nette Leute unterwegs.
Das muss man ausnahmsweise mal sagen. Alto del Angliru ist ja in Asturien und das ist Asturien, da die Gegend eher berühmt-berüchtigt für das schlechte Wetter, gerade um die Jahreszeit. Da hatten sie an dem Tag aber echt Glück, also kam auch die Sonne raus und was ich verwunderlich fand, also da muss man auch die Organisation mal ganz groß loben, wie die es geschafft haben, also war kein Zuschauer an dem Berg, also total alles abgesperrt, auch die Etappen davor und danach in den Anstiegen, also das haben die echt gut im Griff, also von den 3 Grand Tours am besten, noch besser als die Tour und auch der Giro hat das die Veranstaltung super hinbekommen, ja, und die Etappe insgesamt war ja nur 110 Kilometer lang, also recht kurze Etappe, dafür recht knackig, dann mit dem Alto del Cordal noch davor und dann halt dieser Alto del Angliru, da wo halt die letzten, glaube ich, 6,5 Kilometer mit gut 13,5% im Stück sind und ja, was halt so schwer ist, also halt, dass es in diese einzelnen Rampen aufgeteilt ist, also du hast halt immer so Abschnitte von 400, 500 Metern mit um die 15-20% und das mündet dann halt in dieser vorletzten Rampe La Cueña Les Cabres. Das sind 450 Meter mit geringster Steigung 16,5% und Höchststeigung 23,5%. Und ja, ich bin da vor 2018 halt selbst auch mal hochgefahren und ich kann das nur jedem, der einigermaßen gut trainiert ist, mal empfehlen, da auch mal.
Schön, dass du das noch hinterher geworfen hast.
Das ist ja wirklich ein epochales Erlebnis, wenn man da mal selbst langfährt, denn merkt man erstmal, wie steil das auch ist und wie schwierig das vom Fahren her auch ist. Also du kannst halt da nicht so richtig, auch fand ich, als ich da lang gefahren, nicht aus dem Sattel gehen, weil da rutscht dir halt einfach das Hinterrad weg, weil das da auch eine durch die Feuchtigkeit eine recht schmierige Straße ist und wo ich zu dem Zeitpunkt auch da war, war da auch ziemlich viel Dreck auf der Straße, halt von irgendwelchen Traktoren oder Viehwägen. Und ja, also aber dieser Abschnitt, 450 Meter sind das nur, aber man braucht da, glaube ich, als Hobbyfahrer 4-5 Minuten, um den zu bewältigen.
Jetzt mal, mach mal klein den Exkurs, wenn du schon da warst. Das befindet sich ja nicht, jeder ist geografisch so fit wie du, zum Beispiel ich nicht. Die Gegend ist quasi ganz im Nordwesten von Spanien, im Prinzip.
Nicht ganz im Nordwesten, aber fast. Also ein bisschen östlich noch von La Coruña quasi, also Oviedo, wer das kennt. Und da gibt es auch den Flughafen Asturias. Also man kann von dem Flughafen Asturias, sind es glaube ich 30 Kilometer, über die Autobahn bis nach Oviedo. Und von Oviedo aus zum Alto del Angliru sind es Luftlinie, glaube ich, auch nur gut 30 Kilometer.
Ich wollte fragen, wie bist du denn da hingekommen? Also damals vor 2 Jahren, also Flug hin und dann mit dem Leihwagen-Auto oder Leihwagen-Leihrad oder wie hast du das gemacht? Oder vom Auto?
Naja, also ich bin zum Flughafen halt hin und dann Oviedo hatte ich dann halt mein Quartier, bin eingefahren, habe ich mir in Oviedo ein Fahrrad ausgeliehen Und habe ich den Typen, also diesen Typen Fahrradverleiher, hat er halt gefragt, wo ich hinfahren will. Dann habe ich ihm so gesagt zum Alto de la Angliru und dann meint er so, ja, guck mich lieber nochmal besser an. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Strecke und das merkt man auch. Also da gab es ja auch etliche Stürze auf der Etappe. Also die Straßen da sind wirklich sehr, ja, wie soll ich sagen, schwer einsehbar und oft auch sehr rutschig. Also beispielsweise runter, als ich da hochgefahren bin, musste ich auch irgendwie wieder runter, weil es eine Sackgasse ist oben. Mhm. Und wenn du da halt diese 24% runterfährst, bin ich das Stück dann auch zu Fuß gelaufen lieber.
Ja, ja, klar, wir sind ja, wir machen Spaß, nicht für Geld. Okay.
Aber ich hatte da auch eine Übersetzung von 34-32.
Ja, also danke. Alles andere hätte mir erzählt. Also ja, das habe ich jetzt gehofft. Also nicht, sonst hättest du noch ziemlich viel Salz in meine Wunden gestreut. Ich hatte gerade überlegt, ob ich mit meiner meinem Gravelrad die achten, mir vorne ein 38er Blatt drauf mache und hinten 42, ein 38-42 da lieber nehmen soll. Das wäre wahrscheinlich für mich zumindest deutlich angebrachter als 34-32.
Ganz lustige Anekdote, vielleicht noch im Jahr 1999, als der Berg bei der Vuelta zum ersten Mal in einem Rennen aufgetaucht ist, da gab es ja diese Abstufung noch gar nicht so von den Übersetzungen her. Und da habe ich jetzt gehört, da haben sie oftmals auch einfach dreifach aufgebaut und dann mit einem 34er Kettenblatt vorne und 24 hinten.
Ach so. Ja, die doch echt nichts Größeres als 24 damals, krass. Also hätte ich jetzt schon,
glaube nicht.
Hätte ich jetzt schon gehofft zumindest. Aber jetzt 34, 24 ist ja immer noch ein ordentliches Blatt, um da hochzukommen. Also zumindest außerhalb dessen, was ich mir jemals vorstellen könnte. Obwohl ich noch weiß, dass ich damals mal bei Rad am Ring 2005, glaube ich, oder so, mit einem uralten Rennrad mit einer 42-27 dann noch rumgebracht hat, bin mit so einer komischen Zeitverübersetzung, aber naja, Opa erzähle ich vom Krieg. Kommen wir zurück zum Thema. Wie gestaltete sich denn die Etappe für die Fahrer? Also offensichtlich war es weniger angenehm, als IKEA-Schränke aufzubauen, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Vorne wurde ja durchaus der ein oder andere Platz gewechselt, aber insgesamt ist es jetzt nicht so, dass irgendein Fahrer so komplett rausgefallen wäre. Marc Soler vielleicht als einzige unrühmliche Ausnahme. Aber ansonsten hat sich da vorne ja eigentlich alles so ein bisschen nur ein bisschen wie die Karten neu gemischt, aber kein neues Blatt bekommen.
Ja, es ging hin und her. Also bei den Klassementsfahrern war Enric Mas dann der Erste, der da attackiert hat in dieser steilen Rampe drin. Chapeau, da so früh anzugreifen. War auch lange vorne, aber irgendwann war es dann so, dass in dieser Favoritengruppe mal Roglic Probleme bekommen hat und er hat es dann Sepp Kuss, seinen Helfer, zu verdanken gehabt, dass er dann nicht noch mehr Zeit verloren hat. Und als das natürlich die anderen gesehen haben, sind die losgefahren und da ging es dann hin und her. Da war dann mal Carapaz vorne, da war dann mal Vlasov vorne und der da am Ende am stärksten war oder beziehungsweise den längsten Atem hatte, war halt Hugh Carthy, auch erstaunlich, ne? Mit über 1,90 Meter und nur irgendwie 68 Kilo, 69 Kilo gewinnt er da an dieser steilen Rampe. Ganz, ganz starker Auftritt. Ja, und wie gesagt, dahinter Carapaz, der hat gefahren, was er konnte, um sich das rote Trikot zurückzuholen, was ihm auch gelungen ist von Roglic. Aber es waren am Ende nur 10 Sekunden, die er ihm abnehmen konnte, weil Roglic halt den Sepp Kuss an seiner Seite hatte, der ihn da ganz hervorragend gerettet hat.
Ja, aber ne, die 10 Sekunden können es halt auch irgendwann mal entscheiden. Ne? Also die 10 Sekunden haben oder nicht haben, sind schon 20 Sekunden. Ja, Hugh Carthy sieht immer ein bisschen ungesund aus. Also ich finde, der sieht ein bisschen aus wie eine, also es gibt so manches Bild von denen, da möchte man ihm wirklich ein bisschen was zu essen zustecken. Der sieht für mich aus, wie wenn du so eine Figur zusammenmorphen würdest. Ich finde so ein bisschen was von Dan Martin, gemorpht mit Bernhard Kohl. Und Rasmussen. Wenn du Rasmussen, Kohl und Dan Martin zusammenwirfst.
Ja.
Dann kommt gut hin. Dann kommt ein Hugh Carthy raus. Aber zumindest hat er an dem Tag die Königsetappe der Tour de France, der Vuelta gewonnen. Ne? Und ich denke mal, damit hat er den einen oder anderen von seinem Education First Team, ich schiene da zum Herrn Wouters, sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. Und hat ja schon mal bei der Vuelta nee, war der Vuelta, wo war es denn? Er hat doch irgendwo schon mal Vuelta Ciclistas, man. 20, Tour de Suisse gewonnen mal eine Etappe. Nee, da habe ich mir, Asturien-Rundfahrt, okay, da hat er mal was in der ganzen Zeit gewonnen. Ja, aber hat sich damit dann natürlich auch an dem Tag als einer von den Fahrern gezeigt, die auch ordentlich einen Sprung nach vorne gemacht haben, um einen Platz zumindest mit Dan Martin getauscht. Und die Schwäche von Primož Roglič an dem Tag, zumindest in Teilen, führte dazu, dass, oh Wunder, das rote Trikot wieder gewechselt hat. Hast du mal gezählt, wie oft es bis dahin eigentlich schon gewechselt ist?
Nee, aber es war schon einige Male, dass
ja, ne?
Carapaz und Roglič zwischen sich getauscht haben.
Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob es irgendwo eine Statistik gibt und wenn sie jemand kennt, möge er sie mir gerne geben, wie oft ein Leader-Trikot bei einer Grand Tour schon gewechselt hat. Ne? Also wir haben jetzt Roglič, Soler, dann haben wir Dan Martin, ach nee, das sind, warte mal, nee, Schwachsinn hier erzählt. Also Roglič hatte es, dann hatte es, ach, das springt wie immer wieder um, in den Idiot.
Roglič, Carapaz. Roglič.
Na, das kam mir viel, viel länger vor. Naja, also hat relativ häufig gewechselt.
Aber zwischen zwei Fahrern halt nur.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja. Das, also wie oft das, da müssen irgendein Statistiker gibt es vielleicht, der das mal aufmachen kann. War es das erhoffte Feuerwerk? Also das, was ich gesehen habe, würde ich sagen, die Teile, die ich gesehen habe, wenn der Rest auch so war, würde ich sagen, ja.
Klar, zum Anschauen für den Zuschauer war das einfach nur, ja, also episch, wenn du selbst siehst, wie die Besten der Welt da teilweise Mühe haben, überhaupt die Kurbel noch rumzubekommen an dieser steilen Stelle, das war schon Wahnsinn. Aber natürlich von den Abständen her war es jetzt relativ gering, weil bei so einer hohen Steigung ist ja klar, da drückt jeder die maximale Wattzahl, die er fahren kann und da kommen dann halt nicht so riesige Abstände zustande. Aber natürlich sieht man da auch genau die Kräfteverhältnisse sehr gut.
Wo hört es denn auf? Welche Anstiege kann man noch fahren oder wer wird noch gefunden? Geht's noch? Also findest du, dass eine Etappe wie diese noch getoppt werden kann in puncto Schwierigkeit und macht das dann noch Sinn? Also was jetzt noch einen Berg hinten dran zu hängen oder nochmal 10 Kilometer mit 20% Steigung mehr, wenn es so etwas geben würde? Oder findest du nicht auch, also das ist zumindest meine Meinung, dass man irgendwo mal so einen Schlussstrich vielleicht zu ziehen hat, wo man sagt, okay, so ein Berg wie der Angli Rio mit, wie viel sind es jetzt, 15 Kilometer, 12, 13 Kilometer, 13 Kilometer, 1500 Höhenmeter, also viel steiler und länger und so weiter, sollte es dann in der Summe doch nicht gehen.
Ich finde, das muss sich halt immer an der Entwicklung der Technik auch orientieren. Wie gesagt, als es 1999 war die Technik schon weiterentwickelt als 1970. Also wenn wir daran denken, dass beispielsweise Eddy Merckx, der wäre damit 42, 21 niemals den Berg hochgekommen.
Ja, stimmt.
Aber natürlich heutzutage mit den Übersetzungen, den Möglichkeiten, die du halt hast, kannst du halt auch im Straßenradsport solche Berge fahren. Ich finde aber, aktuell ist es die Grenze des Machbaren, was irgendwo da auch den Fahrern zuzumuten ist. Und auf der anderen Seite kommt ja auch oft das Argument von einem oder der Punkt von einem Patrick Lefebvre beispielsweise, dass solche Ziegenpfade im Radsport nichts zu suchen haben. Aber auf der anderen Seite kann man genauso gut sagen, bei seinem Lieblingsrennen bei Paris-Roubaix müssen die Fahrer auch auf über 200 Jahre alte Straßen fahren.
Ja, das Argument finde ich auch albern. Das finde ich komplett albern. Ich frage mich nur so ein bisschen, okay, wenn die Schwierigkeit oder die Art der Strecke, die Art des Anstieges sich ein bisschen auch orientiert an dem, was möglich ist am Rad, jetzt an Technik, ne? Also an Möglichkeiten, ne? Dass wir jetzt kein 24er Ritzel, wir haben kein 27er Ritzel, sondern ja, ein 34er Ritzel hinten, eine aktuelle Ulfega-Gruppe kannst du hinten 34er Ritzel draufbauen, Punkt. Und dann kannst du vorne vielleicht dann nochmal ein kleineres als ein 34er. Also du kriegst eine 1:1 Übersetzung hin und vielleicht kannst du auch mal an so einem Tag versuchen, ob du jetzt so irgendwie ein 30er Kettenblatt in klein vorne nimmst. Na, also dass du quasi eine Übersetzung kleiner 1 hast. Ich finde so ist unter ästhetischen Gesichtspunkten das auch ein bisschen, ne, also wie viel Sinn macht es noch, einen 10 Kilometer Berg mit 25% dann hochzufahren? Das sind sie, ob sie jetzt so am Limit sind oder ob man dann sagt, okay, vielleicht muss der Berg gar nicht steiler werden, aber dafür macht man es dann so, dass man irgendwie die Übersetzungen limitiert oder irgendwie sowas. Ne? Weil ich glaube, irgendwo sowas wie der Angliru ist dann schon, sollte meiner Meinung nach dann schon irgendwann mal das Limit sein.
Ja, aber das Schöne, wie gesagt, am Angliru ist ja, dass er nicht gleichmäßig steil ist, sondern immer zwischendurch so kleine Verschnaufpausen hat und dann immer diese Rampen kommen.
Ja, ja, das Unrhythmische, was es ja auch für die Fahrer nicht unbedingt nur angenehmer macht, um es sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Damit ergab sich im Gesamtklassement folgender neuer Zwischenstand. Richard Carapaz vor Primož Roglič, Hugh Carthy hat sich auf den dritten Platz, Dan Martin, Enric Mas, Wout Poels, Felix Großschartner, Alejandro Valverde, Alexandra Vlasov, auch ein großer Sprung nach vorne, Mikel Nieve, erste Mal erwähnt heute in dieser Sendung, auf Platz 10. Und großer Verlierer des Tages, Marc Soler. Ja, Montag war dann Ruhetag, das war gestern. Wurde gestern auch nochmal getestet, bis jetzt sind alle Tests,
genau, ja,
glaube ich,
also,
immer.
Also am Ruhetag wurde ja, wie gewohnt, wurden Covid-19-Tests durchgeführt. Und auch da muss man wieder sagen, alle fast 700 Tests waren wieder alle negativ. Also da muss man dem Veranstalter...
Muss man, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Was muss man da skeptisch sein?
Ein großes Lob aussprechen, finde ich. Also die haben das super im Griff. Also für ein Land, was eigentlich so in der Pandemie drinsteckt. Gut, Deutschland ist da jetzt nicht viel besser, wollen wir so sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber ja, die haben das... im Gegensatz zu Tour de France und zum Giro d'Italia von Organisation her noch besser gemacht, sogar wenn man die nüchternen Ergebnisse betrachtet.
Wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, sage ich jetzt mal als Advocatus Diaboli. Also das.
Aber es zeigt ja auch auf jeden Fall, also wenn man, wie gesagt, wenn man dem glauben darf, dass die Ansteckungsgefahr im Freien bei Sportveranstaltungen relativ gering ist.
Wenn die Zahlen so stimmen, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass mich gar nicht so sehr die Fahrer, also die Anzahl der negativ, nicht positiv getesteten Fahrer da so irritiert, sondern eher, dass da jetzt niemand aus dem ganzen Umfeld, aus Betreuerseiten, auf Seiten der, ja, alles, was da im, so mit dabei ist, ne, dass da kein einziger von positiv ist, das würde mich sehr wundern und genauso sehr würde es mich freuen, wenn das der Fall wäre.
Ja, aber auf jeden Fall sind die Weichen gestellt, dass die Vuelta am kommenden Sonntag Madrid erreichen kann, was ja, glaube ich, vor wenigen Wochen auch noch niemand für möglich gehalten hätte.
Ja, das stimmt. Insofern alles gut. Können wir uns darüber zumindest freuen. Freuen wir, dass es auch dann am nächsten Tag, nämlich heute, weiterging. Mit einem Einzelzeitfahren konnten wir uns. Und leider Gottes konnten wir vorher nicht mehr aufnehmen, weil ich hätte gefragt, wird es heute den nächsten Wechsel im Trikot geben? Und da hätte ich dich gefragt, wie gut ist Carapaz eigentlich so im Einzelzeitfahren? Und hättest du das Ergebnis so vorhergesagt?
Ich hätte, also... am Ende sogar gedacht, dass alle anderen auf Primož Roglič mehr Zeit verlieren, weil als Referenzpunkt hätte ich jetzt mal das Einzelzeitfahren vom Giro d'Italia 2019 in San Marino genommen, wo Roglič, glaube ich, Carapaz gut 1,30, 1,40 abgenommen hat und einem Hugh Carthy, glaube ich, so 50 Sekunden in dem Bereich. Also es war ein ganz guter Referenzpunkt, fand ich, vor dem Zeitfahren. Am Ende war es ein bisschen weniger. Roglič hat dann gewonnen, aber nur 25 Sekunden auf Hugh Carthy und auf dem Carapaz 49 Sekunden nur.
Also gar nicht so viel, wie man erwartet hat. Es war ein Zeitfahren mit am Ende, also gar nicht so lang, ne, 33 Kilometer. Am Anfang wurde mit der normalen Zeitfahrmaschine gefahren und einige sind dann am Ende auch gewechselt für diese letzten 2 Kilometer auf ein bergtauglicheres Gerät, eine bergtauglichere Gerätschaft, weil es gab am
ja,
Ende...
Ja, da gab es ja extra so eine Wechselzone, die vom Veranstalter eingerichtet wurde und da konnten dann halt dementsprechend sich die ja, Mechaniker hinstellen und in dieser Wechselzone die Fahrräder schon präparieren und dann kam der Fahrer an, ist nur noch runtergesprungen vom alten Rad rauf aufs neue. Der einzige, der sich natürlich nicht dran gehalten hat oder die sich nicht dran gehalten haben, war das Team Movistar, die dann wieder ihr eigenes Brötchen gebacken haben. Die sind nämlich mit Enric Mas noch zwei Kehren weitergefahren und haben dann vom Teamwagen aus gewechselt, was für ein bisschen Empörung dann im Nachhinein sorgte, aber von der Jury auch nicht sanktioniert wurde.
Ja, und gebracht, hat es was gebracht? Also ich sehe jetzt Enric Mas mit Platz Nummer 16 jetzt nicht irgendwie so überragend, dass man das Gefühl hätte.
Nee, das nicht, aber in der reinen Bergzeit war er, glaube ich, dadurch relativ weit vorne.
Ja, okay, aber ne, zu welchem Preis? Dass mal alle wieder sich an den Kopf fassen, Facepalm-mäßig über das Team Movistar sprechen und sich denken,
aber es gab auch einige, die sind mit der Zeitfahrmaschine tatsächlich diese 30% da hochgefahren. Also da muss man schon sagen, Chapeau, weil bei der Zeitfahrmaschine hast du ja oft, glaube ich, das Problem, dass du halt die Gefahr läufst, irgendwie mit deinen Knien am Lenker anzuschlagen und vor allem, wenn du dann so aus dem Sattel fahren musst. Aber ja.
Ja,
das Problem bei so einer Zeitfahrmaschine ist ja auch, wie machst du das von den Übersetzungen her, wenn du vorne halt irgendwie ein 55er, 58er Kettenblatt fährst und dann ein kleines Kettenblatt mit 34 oder so montieren willst, da ist ja die Gefahr auch extrem hoch, dass dir die Kette runterfällt.
Ja, das ja nicht nur, dass sie runterfällt, dass es gar nicht erst geschalten werden kann von dem Umwerfer vorne, ne? Weil es gibt ja durchaus, also ich übertreibe jetzt bewusst, aber es gibt im MTB-Bereich zweifach Antrieb, da kann der vordere Umwerfer teilweise nur, zumindest vom Hersteller freigegeben, einen 10er Unterschied schalten. Das heißt, du kannst eine 24, 34 oder 28, 38 fahren, aber da könntest du keinen 58, 34 zum Beispiel schalten. Und das ist bei den normalen, keine Ahnung, Dura-Ace-Übersetzungen von Shimano jetzt, ne, 53, 39 ist ein 14er Unterschied. Da kannst du jetzt nicht mal eben dann noch 15er beim großen Meer und 15er beim kleinen Meer. Das funktioniert einfach so nicht. Und es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass diese 56, 58er Kettenblätter, diese ganz großen, die werden ja auch in den seltensten Fällen mit 58, 11 dann getreten oder 28, 58, 12, 13, sondern eher so 58, 14, damit die Ketten einfach schön gerade, ne, damit der Ketten.
Genau, kommt es ja, ne, auf die Kettenlinie auch an.
Genau.
Damit nicht so viel Reibung entsteht.
Ja, also wenn du da mit einer normalen Zweifachübersetzung drüber bügelst, ne, dann, das machst du eigentlich nur, wenn es dir wirklich nicht darum geht, dass du schnellster wirst, sondern einfach nur zum Drüberkommen und Probleme vermeiden. Also, oder Wechsel vermeiden. Ja, haben wir schon erwähnt, wie es ausgegangen ist überhaupt? Ja, ne?
Ja, genau. Primoz Roglic hat gewonnen. Also mir tat sehr leid für den armen Will Barta vom CCC-Team, der heute wirklich an dem Tag alles rausgehauen hat und dann am Ende um eine Sekunde von Primoz Roglic da geschlagen wird.
Ja, Mai, so ist es halt, ne? Da kannst du nichts machen. Also eine Sekunde ist eine Sekunde. Ne? Hatte dieses Jahr, was hat er für ein großes Ergebnis schon, Will Barta, eigentlich auch noch nichts gefahren. Lüttich Bastoni, Lüttich Vierter mal der U23, aber ansonsten keine großen Erfolge. Wird jetzt für dieses Team, glaube ich, auch keine Erfolge mehr einfahren.
Auf jeden Fall hat er sich damit gut empfohlen für einen neuen Vertrag.
Aber ja, ganz sicherlich. Also ist ja bei den CCC-Fahrern eh so ein bisschen Postprogramm. Kommen wir nachher nochmal an anderer Stelle zu. Ja, Roglic vor Barta, vor Nelson Oliveira. Hugh Carthy, gutes Zeitfahren mit Platz 4.
Er war sogar auf dem Flachen teilweise schneller als Roglic unterwegs. Da war ich schon erstaunt.
Ja, ich glaube, er ist einfach in sehr, sehr guter Form im Moment. Ne? Wo war ich jetzt? Platz 4, genau. Bruno Armelia, wie spricht man das aus? Kannst du es aussprechen? Ich kann es nicht.
Amiral.
Mattia Cantanio. Und dann Carapaz auf der 7. Schön noch erwähnenswert, Jascha Sütterlin auf Platz 10. Knapp eine Minute nur hinter dem Sieger Primoz Roglic. Hätte man ihm das vorher gesagt, dass er vor so Leuten wie ja, Dan Martin da landet, Enric Mas, dann wäre er wahrscheinlich sehr, sehr glücklich gewesen.
Mit Sicherheit, ja. Und Dan Martin auch ein gutes Zeitfahren gefahren. Also für seine Verhältnisse, ansonsten ist er ja nie so gut im Zeitfahren. 1,13 nur verloren. Ja. Nee, 1,17 waren es, ja?
Dan Martin, ja, 1,17. Ja, und das führte dann dazu, dass im Gesamtklassement mal wieder das rote Trikot vom Team Ineos Grenadine zu Jumbo gewechselt ist. Diesmal auch ohne große Proteste und Scherereien. Und Roglic seit heute wieder im roten Trikot fährt vor Richard Carapaz. Hugh Carthy hat sich ein bisschen dann an Carapaz hinangewanzt. Und ich behaupte jetzt mal, zumindest zum Zeitpunkt heute, Dienstagabend, der 3. November, für Dan Martin ist es nicht leichter geworden heute. Und genauso für Enric Mas, der mittlerweile auf dem 5. Platz 3 Minuten 23 zurückliegt. Ich denke, Team Movistar wird sich heute Abend dafür entscheiden, dass sie Enric Mas fürs Teamtrikot opfern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal irgendwas kommen wird, dass er in die Gesamtklassementwertung eingreifen wird. Das kann ich mir.
Nö, also den Gesamtsieg machen mit Sicherheit die ersten drei, also Roglic, Carapaz, Carthy unter sich aus.
Ach, ich würde Dan Martin ist, der ist so einer, der gibt nicht auf, ne? Also und wenn man sich das überlegt, es ist ja keine Minute zum Dritten. Also wenn er sich jetzt irgendwie entscheidet, ich möchte zumindest noch aufs Klassement kommen, kann ich mir schon vorstellen.
Aufs Podium kann er mit Sicherheit noch fahren, aber ganz vorne, ob es da reicht, da bin ich
sehr skeptisch. Das wäre schwer. Dann müsste schon irgendwas wirklich sehr, sehr, sehr Unvorhergesehenes passieren, denke ich. Also entweder ein Ritt von Dan Martin, der so nicht vorhersehbar ist und irgendwie passiert so aus Versehen und wo keiner es richtig vorhersieht, oder Sturz, Unfall, Krankheit, was wir auch keinem wünschen natürlich. Das ist der Stand heute, Dienstagabend, und es sind jetzt insgesamt noch Etappe Nummer 14, 15, Moment, heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, noch 5 Etappen. Fragen wir mal, bevor wir jetzt die Etappen durchgehen, wer gewinnt?
Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, Primus Roglic.
Ach, das ist ja schön. Dann sind wir mal anderer Meinung. ich kann dir aber nicht erklären, im Gegensatz zu dir habe ich keine Erklärung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass heute mit dem Ergebnis des Zeitfahrens, das unterstreicht so, dass ich glaube, dass Carapaz einfach der frischere von den beiden noch ist. Dass ich habe so ein Gefühl, dass hinten raus Roglic eher, und das klingt jetzt komisch, eher und mehr die Luft ausgehen wird als Carapaz. Aber das ist irgendwie so.
Ja, aber das Entscheidende ist ja, da kommen wir gleich dazu, wo kann man noch angreifen?
Ja, aber wenn dir hinten die Luft, wenn im Ballon keine Luft mehr ist, dann ist egal, in welcher Luft er fliegt, der geht unter. Das ist so meine Meinung. Also, schön, dass wir das festgelegt haben. Du bist jetzt Team Roglic, ich Team Carapaz. Und wir gucken dann, wie es dazu kommen wird, dass mein Tipp aufgeht. Morgen, Mittwoch, ist die Etappe von Lugo nach Orense, vielleicht?
Ja, genau, passt.
Ist eine Etappe, wo die ich sie wirklich als deutlichst, also deutlicher kann man keine Ausreißer-Etappe, glaube ich, bauen.
Ja, hügelig, ne? Und dann im Schluss mit, kurz vor Schluss mit einem Drittkategorieberg und dann kurz vor Ziel geht's auch nochmal ganz leicht hoch. Also, wenn überhaupt da einer was probieren will, dann im Sekundenbereich.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass sich die Gesamtklassvorfahrer da exponieren werden. Dass man da Körner investiert in etwas, was so unsicher ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die morgige Etappe kann man getrost verbuchen und da passiert nicht viel. Sagen wir mal wieder, damit hinterher doch was passiert. Mittwochsetappe. Dann Donnerstag geht's von Moss nach Puebla de Sanabria. Schwierig. Ist für mich eine Wundertüten-Etappe und ist auch so eine Etappe, wenn ich denn Martin wäre, würde ich mir den Donnerstag mal so ein bisschen ins Öhrchen schreiben. Weil das ist so eine Etappe, wenn du da mit ein bisschen Glück und im richtigen Fortune am Ende, das sind ja alles so Bergchen, sag ich mal vorsichtig, die nicht so richtig gewertet sind. Ne? Wir haben 1, 2, 3, 4 dritte Kategorieberge, vor dem letzten dritten Kategorieberg noch so 2 Hügelchen. Ich glaube, wenn du da angreifst und mit den richtigen Leuten zusammen bist, kann das was passieren. Das wäre auch so eine Etappe, wo ich Nibali gut vorne sehen würde, wenn er dabei wäre und hätte jetzt so ein bisschen Rückstand.
Ja, also da könntest du mit Sicherheit, wenn du eine starke Mannschaft an deiner Seite hast, noch irgendwie was bewegen, aber es ist natürlich schwierig von diesem dritte Kategorie Berg oben sind es dann halt noch 18 Kilometer gut bis ins Ziel, aber ja, ich würde es auf jeden Fall, ich rechne auch damit, dass es irgendwie einer an dem Tag versucht.
Ja, also ich glaube nicht, dass das Carapaz oft an dem Tag schon angreifen wird, dafür ist noch zu viel ins Ziel und ich glaube auch nicht, dass Youth Cardi. Ich glaube, Enric Mas, Dan Martin, Wout Poels, das sind so die Kandidaten, die an dem Tag, hier, Alexander Vlasov, das sind so Leute, die an dem Tag sagen, okay, entweder jetzt hier es mal ausprobieren oder jetzt hier das Ding zu Ende fahren. Zu Ende fahren tun wir eh, dann lass uns dann nochmal probieren. Das ist, glaube ich, so ein Tag für jemanden mit dieser Einstellung. Etappe dann am Freitag. Würde ich fast ähnlich sehen, nur noch ein bisschen schwieriger, um das durchzuziehen dann am Ende.
Vor allem, weil es dann noch fast 40 Kilometer vom letzten Berg bis ins Ziel sind, also das sind insgesamt die Etappe 162 Kilometer, ja, und da gibt es dann einen Kategorie 1 Berg, wo man den Gipfel gut 40 Kilometer vom Ziel erreicht, also schwierig da irgendwie was auszurichten, es sei denn, du hast natürlich irgendwie in einer Ausreißergruppe 4 Fahrer aus deinem Team und kannst dich dann aus dem Feld lösen, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Oder du trinkst am Abend vorher 4 Whiskys an der Bar. Ne?
Oder so.
Das ist so eine Etappe, die erinnert mich immer wieder an diesen legendären Tag im Radsport, der so, wie soll man sagen, so wenig ehrenvoll dann hinterher sich rausstellte. So, Samstag. Samstag ist dann der Tag, wo Herr Carapaz wieder ins rote Trikot schlüpft, habe ich mir überlegt.
Ja, ist die letzte Chance vor Madrid, um das Blatt nochmal zu wenden. Es geht zum Covadilla, ein Berg, der schon oft im Profil der Vuelta war, der sehr schwer ist, traditionell. 178 Kilometer die Etappe. Es gibt vorher noch einen Erstkategorieberg, drei Drittkategorieberge, einen Zweitkategorieberg und der Schlussanstieg zum Covadilla, das sind 11,4 Kilometer mit 7% rund im Schnitt. Und ja, da musst du all in gehen, wenn du die Vuelta noch gewinnen willst.
Ja, also da gibt's an dem Tag gibt es keine Ausreden. Wenn du Grand Toursieger werden willst, musst du da alles, ne, also da gibt es kein Warten mehr. Das ist der Tag, an dem sich alles entscheidet. Und ich hoffe sehr, dass ich das am Samstag gucken kann, weil ich bin irgendwie gefühlt so, an dem Tag macht Carapaz es. Und zwar greift er auch nicht erst am letzten Berg an, sondern er wird an dem Zweierberg schon die ersten Spitzen setzen. Da wird das Team Ineos wirklich sich voll darauf konzentrieren auf den Tag und wird auch hoffen, die werden auch an dem, glaube ich zumindest, sie werden an den Tagen davor, also am Freitag und Donnerstag, sich weitgehend nur dranhängen und werden das Team
Jumbo arbeiten vielleicht lassen. Vielleicht verhilft ja Froome Carapaz zum Vuelta-Sieg. Also man hat ja jetzt auch gesehen auf den letzten Etappen, er kommt immer besser in Form. Chris Froome hat da auf den schweren Bergetappen auch schon viel Führungsarbeit gemacht. Vielleicht ist er ja am Ende so gut, dass er der entscheidende Mann wird.
Also ich weiß gar nicht, haben wir Froome nach der ersten Sendung einmal erwähnt?
Nö, nicht, aber nee. Ich fand das schon auffällig, wie er sich jetzt innerhalb der Rundfahrt auch gesteigert hat.
Vielleicht fehlen ihm auch einfach nur die harten Kilometer. Also,
er hat ja selbst gesagt, also es ist so jetzt das beste Training, Aufbautraining für die kommende Saison.
Ja, eigentlich auch ein Schlag ins Gesicht vom Team, aber naja, was willst du machen? Ne? Also es ist ja auch einfach so. Vielleicht verabschiedet er sich nochmal, vielleicht macht er auch nochmal so eine komplette Ego-Nummer und macht nochmal so einen Etappensieg.
Genau, er macht dann wie Marc Soler in der Movistar.
Ja, genau.
Will dann
genau.
Warten.
Ja, aber dann so am Donnerstag oder so. Wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ne? Aber andererseits, seine Abfahrkünste sind ja begrenzt. Also ich möchte ihn nicht wieder von einer Hauswand kratzen sehen. Das wäre nicht schön. Nee, also ich glaube, ich hoffe, es am Samstag sehen zu können. Und ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, ich drücke Carapaz ein bisschen die Daumen. Und vor allen Dingen drücke ich uns allen die Daumen, dass es spannend wird. Ne? Also nichts wäre ja jetzt langweiliger, als wenn am Donnerstag sich Roglic nochmal entfernt aus dem Feld, nochmal 3 Minuten rausholt und dann die Kiste gegessen wäre. Also das möchten wir alle nicht. Gehe ich mal von aus.
Nö, also da sehe ich die Gefahr morgen am größten, dass er da am Schluss nochmal irgendwie Bonifikationssekunden holt.
Ja, aber ich glaube auch, ne, wie groß ist denn der Abstand? Lass mich nochmal gucken. Ich habe gerade geguckt, wie weit der Froome entfernt ist.
39 Sekunden sind es zu Carapaz.
Ja. ist nicht wenig, ne? Aber ich glaube, das wäre noch machbar. Also an diesem letzten Berg, wenn man mal all in geht, 39 Sekunden, ich meine, klar, Roglic, wenn Roglic Normalform hat, bis hinten den durchgehen, dann wird das extrem schwer. Aber warum nicht? Also ich hoffe es auch im Sinne der Spannung, dass da noch was passiert. Vielleicht schaffst du ja auch Carapaz so ein, zwei Mal Roglic noch hier mal 10 Sekunden, da mal 5 Sekunden. Weißt du, dann bist du schon auf irgendwie 14 Sekunden dran. Und
man
das
darf ja auch nicht vergessen, vor dem letzten Zeitfahren bei der Tour de France haben auch schon alle gesagt, Jumbo Visma hat das auf sicher und dann kam es ganz anders.
Und wer war, also ich bin mir nicht sicher, also ehemaliger Skispringer, wahrscheinlich ist er schon ein bisschen nervenstark, aber wenn da so am Ich würde so Psychoterror machen, weißt du, so abends immer noch so Bilder schicken von wie er eingegangen ist und so super Terror machen oder so per Brief so Bilder schicken, so wirklich per Postbrief, so im Hotel abends kommt dir ein Mr. Roglic, ein Telegramm, ach nee, Spanisch, und ein Telegramm und dann so hier, oh. Also solchen Psychospielen hätte ich ja Lust drauf, ne? Da hätte ich ja wiederum Spaß dran, aber ich weiß nicht, ob die Fahrer so viel Humor mitbringen untereinander und wenn es auch darum geht. Ja, aber mag auch noch ein Punkt sein, dass Roglic da am Ende vielleicht doch noch ein bisschen nervös wird, beziehungsweise ob der Kopf mitspielt. Also, wir werden uns in der kommenden Woche an unseren Worten jetzt hier heute messen lassen. Nächste Woche wissen wir dann, wer der Radsport-Experte hier ist. Meine Person mit Richard Carapaz als Favorit oder der gute Thomas mit Team Roglic. Machen wir hier die Zäsur für die Vuelta, weil es gibt ja noch andere Sachen zu besprechen. Zum Beispiel die Tour de France des Jahres 2021. Da ist am Sonntagabend die große Verkündung gewesen der Tourstrecke, natürlich nicht im Prinzenpark wie sonst gewohnt, mit zahlreichen ehemaligen Toursiegern und Presse und weiß der Geier, wer noch alles, sondern diesmal war es eine Online-Präsentation und es war ja vorher schon ein paar Sachen durchgesickert, aber am Ende des Tages war ich dann doch, wie soll man sagen, ein bisschen überrascht. Und was hältst du insgesamt von dieser Streckenführung?
Ich finde es so ein bisschen nichts Halbes, nichts Ganzes. Also es ist mit Sicherheit eine Tour de France, die einige Fahrer im Gegensatz zu der in diesem Jahr schon im Vorfeld abschreckt. Also ich sage jetzt mal, die Kolumbiader werden da keine Freudensprünge machen, auch ein Emanuel Buchmann mit Sicherheit nicht, weil es A, zwei Zeitfahren gibt und B, es kaum mal irgendwie auf einer Etappe auf über 2000 Meter hinausgeht.
Und auch Bergetappen, die also oben am Berg gar nicht enden, ne? Sondern dass man auch mal ins Ziel fährt. Etwas, was ich ja schon immer anprangere und sage, das bringt nichts. Also das, klar bringt es was, aber das führt auch nur dazu, dass es irgendwie das Risiko eingegangen wird, was meiner Meinung nach gar nicht nötig ist. Abfahren ist eine Disziplin im Radsport, ja, aber muss das sein?
Ja, es hemmt das Rennen auch oftmals. Aber wenn man das mal so ein bisschen chronologisch vielleicht überfliegt, geht in der Bretagne los, in Brest. Dann die ersten beiden Etappen sind so ein bisschen ja Uphill-Finishes, müde Bretagne unter anderem, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Dann kommen ein paar Sprint-Etappen, dann irgendwann das erste Zeitfahren, 26 Kilometer, ist jetzt zwar nicht super lang, aber immerhin schon mal eine Richter fürs Klassement.
Etappe Nummer 5 ist das?
Ja, genau. Dann kommt man irgendwann in die Alpen rein, also es gibt zwei Alpenetappen, eine davon endet im Tal in Le Grand Bornand und die andere in Tignes. Mhm. Und dann ist man in der Provence.
Warte kurz, unterwegs. Aber diese Alpenetappen sind jetzt auch nicht das, was man, ne, also mit 3.500, 4.500 Kilometer,
ist natürlich also eine Menge. Mit Sicherheit nicht das, was man von einer Königsetappe aus den Alpen gewöhnt ist, zumal die zweite Etappe nach Tignes fahren sie den Comet Roselon als vorletzten Berg, dann runter und dann 20 Kilometer Flachstück und dann Rollerberg nach Tignes hoch.
Ja, also Alpen-Bu. Muss man so
ja,
sagen.
Ja, wie gesagt, dann eine Etappe durch die Provence, die zweite dann auch noch und die zweite ist dann halt diese besagte Mont Ventoux-Etappe, also die fahren zweimal den Mont Ventoux hoch, dann die andere Seite wieder runter und dann ins Ziel auch noch wieder oben vom Ventoux runter.
Da habe ich mich gefragt, was soll das denn? Also
Begründung, was ich jetzt einerseits gelesen habe, ist, dass oben auf dem Mont Ventoux Konstruktionsarbeiten stattfinden und man da keine Zielankunft ausführen konnte. Und das zweite halt, dass Christian Prudhomme immer gesagt hat, bei den Etappenankünften auf dem Mont Ventoux warten alle immer nur auf die letzten 2-3 Kilometer zu und er hätte gerne, dass es da früher schon losgeht.
Sorry, aber was bringt es denn dann nochmal vom Ventoux runterzufahren? Also das Argument lässt sich ja noch weniger gelten. Also dass sie ein halbes Jahr, also das ist jetzt kein Flughafen Berlin, den die da oben bauen wollen. Ja, da wird ja irgendwelche Konstruktionsarbeiten werden ja entweder mal für 3 Tage aussetzen können oder bis dann fertig haben. Und das Argument, man würde nur die letzten 2-3 Kilometer oben richtig fahren, ja, dann macht man es so, dann fährt man über den Berg runter und fährt dann scheiße nochmal 25 Kilometer bergab, um dann im Ziel unten, also um Fuß des Berges einen Einkauf zu machen. Also so ein Bullshit habe ich schon lange nicht mehr gehört. Da kann ich mich ja selber besser verarschen. Sorry.
Es gab, glaube ich, in den 90ern auch schon mal so eine Bergabankunft am Mont Ventoux, wo dann Eros Poli gewonnen hat.
Glückwunsch, Herr Poli.
In diesem Jahr, also dann 2021, auch, glaube ich, 2 unterschiedliche Auffahrten hat zum Mont Ventoux, wenn ich das hier richtig sehe. Also das eine Mal von Sault hoch, da sind dann die ersten 12 Kilometer nur mit so 4% und dann letzten 6 Kilometer nur mit 7,5 richtig schwer, dann fährt man runter und dann unten von Bédouin halt die klassische Auffahrt mit 15,8 Kilometern und 8,5%.
Also, ein Tag der verpassten Chance möchte ich mal wirklich nochmal anprangern. Ich überlege schon, ob ich das boykottieren werde an dem Tag. Ob ich mir das nicht angucke. Werde ich natürlich trotzdem machen, aber das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Bullshit-Aussage. Entschuldigung, Herr Prudhomme.
Ja, und dann kommen so 2 Etappen.
Entschuldigung, ich möchte noch mal kurz anmerken, dass ich ab sofort in jeder Sendung, ja, bis zur Etappe 11 der Tour de France 2021, in Klammern, wird diese überhaupt so stattfinden, Klammer, ne? Also, ne? Anprangern werde, dass das großer Bullshit ist. Entschuldigung.
Ich kann der Etappe jetzt auch nicht so super viel abgewinnen. Mit Sicherheit wird das selektiv werden, aber ist die Frage, ob es dann halt die Entscheidung oder eine Vorentscheidung schon bringt. Und das, was ich mir noch mehr erhoffe eigentlich in der Gegend, ist halt so auch bei diesen beiden Überführungsetappen dann da durch die Provence, dass da vielleicht der Mistral, also dieser Wind, ein bisschen bläst und es da vielleicht nochmal zu Windkanten kommt. Weil nach diesen 2 Überführungsetappen sind wir dann halt ab Etappe 14 in den Pyrenäen. Und da gibt es dann 4 Etappen im Prinzip, die in den Pyrenäen ausgetragen werden und 2 davon Bergankünfte.
Ja, und einmal die Etappe Nummer 16, wo ich einfach gesagt, warum fahrt ihr den Dreck nicht einfach in der anderen Richtung? Die Etappe hätte andersrum gefahren, eine schöne Etappe werden können.
Mit Sicherheit, ja.
Da fährt man wirklich die ersten, ich weiß es gar nicht, meine Augen sind zu trübe vor den Tränen.
22 Kilometer so, ja.
Ja, meine Augen sind trübe von den Tränen über den Ventoux, fährt man 55 Kilometer, die ersten 55 Kilometer, man fängt die Etappe oben auf dem Berg an, auf 2000 Meter Höhe, um dann erstmal 55 Kilometer ins Tal zu rollen. Entschuldigung, Thomas, ich entschuldige mich bei dir nochmal über meine ganze angestaute Wut, aber man muss auch mal raus. Wer hat sich denn so ein Bullshit ausgedacht?
Das verstehe ich auch nicht. Also wie gesagt, da hätte man mit Sicherheit die Etappe auch besser andersrum fahren können. Da hätte man nämlich zum Schluss dann schön 20, 30 Kilometer Anstieg gehabt.
Die fahren am Anfang wirklich eine riesige Skisprungschanze runter.
Vielleicht hat man die Etappe zu Ehren von Primoz Roglic
gemacht. Ja, das ist die einzige Erklärung, die ich mir dafür zurecht machen kann. So ein Bullshit. Also wirklich selten. Also die Etappe ist 3300 Kilometer lang und bei der Etappe würde ich mal gerne, also kann man ja ausrechnen, bin ich nur zu faul zu.
3300 Höhenmeter.
Ja, aber wie viele Höhenmeter nach, also uphill, up und down, müsste man mal vergleichen. Das ist die erste Etappe bei der Tour de France, wo es mehr Down-Kilometer gibt als up. Naja. Ja, und Nummer 17 ist dann eine Bergetappe. Okay, 4000 Höhenmeter, aber davon hat man auch die ersten 1000 im Minischritten gesammelt. Und dann am Ende, naja, auch ein Berg, den du auch einen Rollerberg bezeichnen kannst.
Ja, das ist halt immer so bei diesen beiden Bergankünften, die dann halt noch kommen in den Pyrenäen, Etappe 17 und Etappe 18 auch. Etappe 18 ist diese Bergankunft in Lys Ardidin, wo du halt vorher nur den Tourmalet hast. Also der Tourmalet ist natürlich super schwer, aber ist natürlich nochmal was anderes, wenn ich eine Bergetappe habe mit 131 Kilometern und 2 Pässen oder eine mit 200 Kilometern und 4 schweren Pässen vielleicht.
Wobei ich ernsthaft, also die Etappe, also ich kann mir vorstellen, diese Etappe Nummer 18 in meiner kleinen fantasielosen Welt, dass das noch, das ist noch eine Etappe, die ich mit am, also klassische Etappe, ne, Pau startend, Lussadiden, Tomalé, das wird noch was, ist das wenigstens an einem Wochentag, dass man es auch nicht gucken kann, dass wir wenigstens uns das versaut haben, ja, Freitag, Donnerstag, schön, haben wir noch am Donnerstag, die einzige Etappe, die wirklich gucken, ist, naja, übertrieben.
Dafür kannst du dann am Sonnabend das Zeitfahren gucken.
Ja, Glückwunsch. Davor, aber davor machen wir dann nochmal einen Streik, ne? Weil die 205 Kilometer da irgendwo durch die Gegend Pampa unnütz zu rollen, das ist ja auch albern.
Und wer weiß, wenn es regnet, haben die Fahrer vielleicht auch keine Lust.
Ja, wobei ich sagen muss, dass diese Etappe wahrscheinlich unterschätzt wird, weil die hat ja trotzdem irgendwie 1100 Höhenmeter. Ich glaube, da sind so ein paar kleine giftige Dinger drin. Ich glaube, das ist so eine Etappe, die eigentlich mehr Spaß macht zum Schauen, als man es eigentlich vorher erwartet.
Ja, aber generell, also dann kommt halt am Samstag noch das Zeitfahren, was dann mit Sicherheit über 30 Kilometer endgültig das Gesamtklassement entscheiden wird. Aber wie gesagt, aufgrund der Kürze der Bergetappen und der geringeren Schwierigkeit im Vergleich zu Giro oder Vuelta wird es, denke ich, eine Tour de France mit geringen Abständen werden.
Wem hat Alaphilippe irgendwie die E-Mail geschrieben? So nach dem Motto, okay, mit wem muss ich hier in die Kiste steigen, damit ihr mal eine Tour ganz nach meinem Geschmack macht?
Ja, aber mit Sicherheit ist das was, also so diese Zeitfahren, wenn man sich die jetzt mal anguckt, okay, könnte vielleicht ein Alaphilippe auch noch ganz gut bestreiten, aber ich denke da eher so auch an Fahrer wie beispielsweise ein Remco Evenepoel oder auch ein Wout van Aert vielleicht, ja, der das sogar vorne sein kann.
Das wäre der zweite Name, den ich genannt hätte.
Und auf der anderen Seite fürchte ich halt, dass es eine Tour de France ist, die sehr leicht zu kontrollieren ist, also von einer Mannschaft dominiert werden wird.
Ja, klar, ne, aufgrund der Leichtigkeit des Ganzen, ne, wenn du mit einem guten Truppe dahin fährst. Aber du musst ja auch erstmal dann einen signifikanten Vorsprung rausfahren. Und das gelingt dir frühestens so ab Etappe 8, 9, also die ersten Alpenetappen, da könnte sowas passieren. Aber dafür sind die auch zu leicht, um einen großen
Vorsprung rauszufahren. Davon wird sich ja schon vieles.
Bitte?
Im ersten Zeitfahren kannst du ja schon einiges rausholen. Bei fast 30 Kilometern.
Bei 26 Kilometer, also ein bisschen was klar, aber ob das ausreichend ist, also wenn du einmal so eine Minute da rausgehaust hast, oder anderthalb, dann kannst du das wahrscheinlich, ist das wahrscheinlich eine sehr schön zu verwaltende Tour de France. Aber, also
erinnert so ein bisschen an die Tour de France von 2018, die Geraint Thomas gewonnen hat. Da ging es auch selten über 2000 Meter hinaus und es gab viele solche Rollerberge.
Ja, ich habe das dann offensichtlich aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich kann, also ganz ehrlich, so sehr habe ich mich schon lange nicht mehr auf eine Strecke aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat.
Geringfügig.
Am Ende werden wir sehen, was die Fahrer draus machen. Ich gehe mal kurz auf Toilette, ja? Ich habe mich so aufgeregt.
Thank you.
genug aufgeregt. Ja, also, kurz Pause gehabt. Ich musste kurz ins Abklingbecken. Mich wieder runterkühlen. Ja, also. Am Ende machen es die Fahrer natürlich, was die Tour, wie schwer die Tour wird, aber ich sag mal so, in Südamerika wird man diesen Streckenverlauf nicht mit großer Freude gesehen haben. Aber was willst du machen? Vielleicht muss es auch mal wieder so eine Tour geben, damit es dann im kommenden Jahr, also 2022, bei der überkommenden, bei der übernächsten Tour, dann wieder richtig schwer werden kann. Warten wir mal ab. Gut, kommen wir noch zu ein paar vermischten Meldungen, die wir hier zusammengetragen haben vielleicht. Brailsford ist begeistert von der neuen Fahrweise. Hattest du, glaube ich, schon mal vorletzte Sendung oder so erwähnt, ne? Kann das sein?
Hat mich schon mal anklingen lassen, ja. Und das ist halt nochmal das, worauf wir vielleicht nochmal eingehen können, dass Team Ineos Grenadiers so ein bisschen grundlegend die Strategie von einer verwaltenden Mannschaft zu einer offensiven agierenden Mannschaft ändern will. Was Dave Brailsford gesagt hat, wir sind in der Vergangenheit defensiv gefahren, haben Züge formiert und waren damit erfolgreich. Aber im Vergleich zu unserer Fahrweise beim Giro ist das nicht mit viel Spaß verbunden. Am Ende geht es im Sport doch um Emotionen, aufregende Momente, und die wollen wir bieten. Also ganz neue Töne vom Teammanager.
Ja, also Punkt A, ne, was auch in diesem Interview ja angeklungen ist, ne, sie wurden dazu gezwungen, so zu verfahren. Also es ist jetzt nicht eine Entscheidung, die sie selber getroffen haben, sondern jetzt sozusagen, wir mussten es so machen und haben jetzt erkannt, okay, das ist vielleicht der richtige Weg. Da haben wir auch damals schon, glaube ich, gesagt, ne, so nach dem Motto, okay, wenn du einen neuen Weg gehst und bist dann direkt erfolgreich, ist es natürlich einfach zu sagen, ja super, hip hip hurra, hätten sie mal beim Giro nicht eine Etappe gewonnen, wäre Brailsford jetzt mit Sicherheit nicht so begeistert. Andererseits verspricht das natürlich auch jetzt für die restliche Vuelta, dass da Carapaz jetzt nicht nur verwalten wird und hofft auf das Pech vom Roglic.
Mit Sicherheit, und ich glaube, dass Dave Brailsford so ein bisschen gesehen hat, dass Team Jumbo-Visma ihnen das Wasser abgräbt, kopieren nämlich, finde ich, so die alte Strategie vom Team Ineos 1:1 und können das sogar noch besser mit dem Verwalten in den Bergen und diese Züge aufbauen, und dementsprechend will er denen jetzt Kontra geben.
Ja. Und dann muss man halt einen anderen Weg gehen, und vielleicht ist das auch gar nicht so dumm, dass man jetzt mit diesem neuen Weg den Erfolg, den sie damit hatten, jetzt weiter beschreiten möchte. Ne? Also, weil immer nur die gleiche Taktik, sehen sie ja selber, dass das nicht immer, ne, dass da ohne Evolution, ohne Neuerungen, das nicht immer so weitergehen kann. Bleiben wir beim Team Ineos. Bernal, habe ich dir, glaube ich, geschickt, die Meldung damals, ne, als ich sie gelesen habe. Und wir sind direkt einer Meinung gewesen, hä, das merken die jetzt. Bernal ist von seinem Körperbau her so, dass das eine Bein länger ist als das andere. Wie viel, weiß ich, glaube ich, gar nicht. Hat man auch, glaube ich, nirgendwo gelesen. Und das führt insgesamt zu Problemen, natürlich im Rückenbereich, ne, eine Krümmung des Ganzen. Aber ich frage mich, insbesondere Bernal, wo du ja auch immer gesagt hast, hier, der fährt Einheiten im Training 200 Kilometer morgens vom Frühstück schon, bevor er dann trainieren anfängt, dass das so von heute auf morgen das Problem sein soll, das kann ich schlecht nachvollziehen. Dann habe ich, wie gesagt, mal dieses Buch über den kolumbianischen Radsport mir ja mal zu Gemüte geführt, nur leider noch nicht beendet. Da steht auch drin, dass die, wie akribisch die schon Trainingsdaten ausgewertet haben und so damals in Kolumbien unten. Also nicht, dass das jetzt nur hier beim Team Ineos gemacht wurde, sondern dass die auch schon in der Hinsicht relativ weit vorne waren in Kolumbien. Dass das da noch nie aufgefallen ist, also das kommt mir ein bisschen, ich will nicht sagen als Ausrede vor, aber dass das jetzt
ist. Ja, aber ich denke, das schlägt jetzt erst so richtig durch. Also vielleicht hat er ja auch oft diese Einheiten nur unter größeren Schmerzen gefahren und hat sich schon öfter gefragt, woran das jetzt vielleicht liegen könnte. Oder vielleicht kam das auch erst durch eine andere Verletzung zustande, dass sich das Ganze so ein bisschen bemerkbar gemacht hat. Beispielsweise, als er sich letztes Jahr vor der Tour, wo er eigentlich den Giro fahren sollte, das Schlüsselbein gebrochen hat, dass sich das so ein bisschen dann da durchgesetzt hat. Also weiß man jetzt nicht so genau, was genau da die Ursache ist, aber mit Sicherheit hast du nicht von heute auf morgen plötzlich wachst du auf und sagst, oh, ich habe zwei unterschiedlich lange Beine.
Ja.
Sondern das ist ja schon eine geraume Zeit so, aber natürlich hat es gravierende Folgen, weil das strahlt dann ja auch auf den Rücken aus und auf die Gelenke. Oh, dementsprechend hat er dann da bei der Tour de France die Probleme gehabt.
Dass das zu massiven Problemen führt, ja, ohne Frage, gar klar. Ne, aber dass das bei einem Team, was ne, Marginal Gains mal wieder und so weiter und so fort, das wirklich so darauf aus ist, wirklich auch überall an jedem kleinsten Rädchen zu drehen und so weiter. Ne? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie...
Wenn du dich daran erinnern kannst, Oskar Frehre, der hatte, meine ich, dasselbe Problem. Also der hatte auch unterschiedlich lange Beine und der hatte auch extreme Formschwankungen. Also der war halt zu bestimmten Events wie den Weltmeisterschaften oder Mailand Sanremo immer sehr gut, aber hatte immer große Probleme, über lange Zeit gut in Form zu sein mit diesen unterschiedlich langen
Beinen. Ja, das stimmt.
Und, für einen Sprinter ist es das eine, aber für einen Rundfahrtenfahrer wie Bernal ist es natürlich nochmal ein größeres Problem, weil du natürlich über 3 Wochen da die Form sehr gut halten musst und wenn dieses Problem da immer wieder durchschlägt, ja. Auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, also er sitzt da jetzt irgendwie alleine in Monaco und fernab der Heimat, arbeitet da die ganze Zeit nur im Gym, stelle ich mir auch nicht so spaßfördernd vor, wenn man die ganze Zeit nur an den Geräten irgendwie zugange ist und nicht aufs Rad darf.
Mhm.
Und was man bei Egan Bernal dazu noch sagen muss, also ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert so, bei dem spielen halt auch noch andere Sachen mit rein, also er hat sich am Anfang des Jahres von seiner langjährigen Freundin getrennt, die quasi in Kolumbien ein Traumpaar schon waren. Und das hat, denke ich, sein Privatleben grundlegend auf den Kopf gestellt. Also das hat auch viel so mental mit ihm gemacht und er musste sich da erstmal komplett neu strukturieren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da das Liebeschaos bei Egan Bernal für die schlechte
Zeit. Jetzt haben wir noch so eine Gossip-Sendung.
Aber es gibt da auch so in den sozialen Medien gewisse Gerüchte über eine neue Freundin, die aber in Kolumbien sitzt. Er ist in Europa und das ist mit Sicherheit alles jetzt nicht so förderlich dafür, um optimale Leistung zu bringen.
Mhm. Ja, also diesen Gossip-Teil lasse ich mal außen vor. Ne? Da hatten wir, wie sehr Damen schon da Einfluss haben könnten, Damen, Kinder und sonst alles, was dazugehört. Das finde ich immer schwer einzuschätzen, ne? Und wie frei sich in so einem Sportler davon machen muss, kann und will. Ne? Also.
Aber vielleicht auch seine ehemalige Freundin, das ist ja wirklich naheliegend, die war, ist ja sogar Physiotherapeutin.
Mhm.
Wenn du da jemanden hast, der dich sich 24 Stunden auch um dich kümmern kann, ist es natürlich noch was anderes, als wenn du dann
das stimmt.
Mit deinen Problemen nur zu einem Physiotherapeuten vom Team gehen kannst.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ohne das selber mal erlebt zu haben. Ja, aber wie gesagt, ich kann das immer noch nicht, also ich irgendwie, dass ein Fahrer das vielleicht erst so spät merkt, aber dass die nicht auch, weißt du, es werden ja auch derzeit, oder was heißt derzeit, es werden immer wieder so Fußeinlegesohlen für Fahrer gemacht, die werden individuell angepasst und alles, ne, auf das Fußbett und so weiter, dass da nicht mal es wird vermessen bis zum geht nicht mehr die Fahrer, dass da das noch nicht an irgendeiner Stelle mal Thema war, das finde ich so außergewöhnlich, also das hat mich wirklich so ein bisschen, das kann ja nicht sein. Also,
aber ich meine gesehen zu haben bei ihm, hat auch Bilder gepostet, wie er jetzt in Köln bei diesem Bikefitting, was Ineos betreut war.
Mhm.
Also zumindest hat man das denn jetzt scheinbar behoben.
Hätte er mal eine Runde mit mir besser gedreht, dann hätte ich mal die Hammelbeine lang gezogen, beziehungsweise gerade gezogen. Ne? Das das wäre auch mich, ja, bei, ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Comsport, glaube ich, ne?
Mhm, kann sein.
Wo ja auch Knees betreut wird, wahrscheinlich kommt der Kontakt da auch davor, davon her beim Olli, glaube ich, hieß er. Ja, hoffen wir das Beste. Ich glaube, ne, wir hatten ihn ja schon mal zum Leader über Jahre erklärt. Hoffen wir einfach mal, dass er gesund zurückkommt und dass wir dann auch Freude bei ihm haben werden. Genauso freuen wir uns für Simon Geschke, der sich gesagt hat, okay, ich gucke mir mal alle Teams an, ich bin jetzt bei CCC. Welches ist da drüber? Cofidis. Ich frage mal bei Cofidis an. Und alleine dafür hat sich die Vuelta schon gelohnt, dass er jetzt in Zukunft bei Cofidis fahren wird.
Ja, also vielleicht ein bisschen überraschend.
Ja,
ich hatte jetzt eher gedacht, er passt da eher in so ein Team Alpecin vielleicht rein oder auch in ein Team Bora vielleicht. Also eher deutscher Anstrich oder Team Sunweb wieder zurück. Aber ja, jetzt Cofidis, ganz andere Richtung nach Frankreich. Wo er einen Jahresvertrag, wenn ich das hier richtig lese, unterschreibt. Mit Sicherheit aber auch eine Mannschaft, bei der er selbst einige Freiheiten genießen wird, es sei denn, er muss da irgendwie für Guillaume Martin fahren. Aber ich glaube, bei vielen Rennen darf er da auch auf eigene Kappe fahren. Das ist mit Sicherheit ja auch ganz ordentlich dotiert für ihn.
Ja, und ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich, ne, also ich glaube, bei so einem, er ist jetzt 34, ne, so ein Vertrag von 2-3 Jahren bei einem Team Bora oder Alpecin oder so etwas, ne, das kriegt er ja immer noch. Ne? Also so nochmal ins Ausland gehen, nochmal was anderes sehen, nochmal andere Team kennenlernen, Teamstrukturen und so weiter. Ich würde das an seiner Stelle vielleicht auch schon so ein bisschen als Lehrjahre für eine spätere Rolle in einem Team sehen und sich da mehrere Teams anzugucken nochmal. Also er möchte jetzt wahrscheinlich nicht zum Wanderpokal werden, aber da nochmal ein französisches Team, wie es da aufgebaut ist, sich anzuschauen, ich glaube, das kann nicht schaden. Um auch so ein bisschen ja in seinem Lebenslauf was drin zu haben, um dann später sagen zu können, okay, ich habe in diesen Teams, ich bringe das Gute aus den Teams mit, um mich hier einzubringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so ein bisschen der Hintergedanke ist. Oder könnte ich zumindest verstehen.
Ja, und mit Sicherheit anschließend daran können wir ja gleich noch die zweite Transfermeldung hier machen zum Team CCC. Also das wird ja vom Team Wanty Group Gobert übernommen, die World Tour Lizenz, und die haben 3 Fahrer jetzt aus der Mannschaft übernommen, haben sie vermeldet, Jonas Koch, Georg Zimmermann, die beiden Deutschen, und Jan Hirt.
Ja, sehr schön, dass die auch da was gefunden haben, also erfreuliche Nachrichten da durch und durch auf allen Kanälen.
Vor allem für Georg Zimmermann, der gerade eine recht starke Vuelta auch fährt, liegt, glaube ich, auf Platz 21 immer noch in der Gesamtwertung, und da ist auch ein Talent am Heranreifen.
Mhm. Ups, was passiert hier? Hast du das Geräusch gehört?
Komisch.
Ja,
komisch.
Ja, also alles gut. Also freut mich für die Herrschaften. Wieso piepst hier? Was piepst hier? Bist du das?
Nee. Ich nicht, nein.
Und ich habe vor allen Dingen die Stumme. Mann. Ja, vor allen Dingen hier. Stumm geschalten, die Webseite. Werde ich hier angepeilt. Wo war ich jetzt? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich hoffe, ich habe kein Fenster zugemacht, um dich abzuwürgen. Unerfreuliche Nachrichten. Jetzt hat man was Erfreuliches, dann kommen wir auch zum Unerfreulichen. Tour d'Under abgesagt. Kendall Evans Road Race abgesagt. Ich sag mal so.
Aufgrund der Corona-Maßnahmen war es vorherzusehen, weil das Problem ist ja, dass es hätte zwar stattfinden können, aber für die Europäer hätte das ja bedeutet, dass sie aufgrund der Restriktionen in Australien 14 Tage da in Quarantäne gehen müssen, fahren dann das Rennen und müssen in Europa nochmal 14 Tage in Quarantäne, und das ist für kein Team erstrebenswert, oder es lohnt sich einfach nicht.
Ja, ich kann auch die Australier natürlich zu 100% verstehen, wenn die jetzt einigermaßen ihren Laden im Griff haben, dass die da nicht irgendwelche mobilen Virenherde reinschleppen wollen. Allerdings das dann komplett so ausfallen zu lassen, also ich frage mich gerade, ist es nicht besser, dann diese 2 Wochen Quarantäne da in Kauf zu nehmen für die Teams auch, anstatt gar nicht zu fahren? Also so nach dem Motto,
ja,
wenn man...
Du kannst ja in der Quarantäne nichts machen, die dürfen sich ja nicht draußen bewegen, die Fahrer.
Ah, okay.
Die müssen dann ja wirklich drin bleiben.
Ja, okay, den Gesichtspunkt des Ganzen habe ich noch gar nicht gesehen.
Aber da wird's dann jetzt auch noch spannend im Hinblick, also im Anfang des Jahres ist ja dann in Australien Sommer, und da finden ja traditionell noch andere große Sportveranstaltungen statt, wie beispielsweise die Australian Open, wie das dann da geregelt wird, weil das ist ja nochmal, das ist ja 20 Nummern größer als die Tour Down Under, ein riesiges, also ein Weltsport-Event, ob das dann auch die Tennisspieler mit sich machen lassen oder ob das stattfindet.
Mei, was blöd gefragt, ne? Was wollen die machen? Also, ne, wenn es nicht stattfindet, wenn die Politik es verbietet. Also grundsätzlich bin ich da, ich bin im Moment auch eher auf der Seite, lieber alles mal runterfahren. Ne, ich habe mittlerweile bin ich da schon sehr, sehr vorsichtig geworden, glaube ich. So in meinem Denken. Und irgendwie so kann es nicht weitergehen. Andererseits muss man jetzt mal schauen, ne? Irgendwie muss man eine Lösung finden. Und wenn der UCI-Kalender, ich behaupte fast, oder ich kann mir sehr gut vorstellen oder befürchte, dass wir im kommenden Jahr einfach einen UCI-Kalender sehen, der so eine Mischung ist aus dem, was wir in dem vergangenen, aus diesem Jahr gesehen haben und dem, was es im vergangenen Jahr gab und da auch wirklich sehr, sehr schnell reagiert wird. Dass man so einen Kalender aufstellt und sagt, okay, das ist unser Kalender, wo auch die wichtigsten, die Monumente, die Grand Touren und so alles eingeplant sind und gemacht sind. Und wir nehmen uns aber immer das Recht raus, einfach ein Rennen kurzfristig, egal ob sie Tour ist, die sie natürlich am wenigsten gerne streichen möchten, aber wo es gestrichen wird und vorverlegt wird und so. Ich glaube, es wird einfach im nächsten Jahr wieder einen sehr abgespeckten Kalender geben.
Ich glaube vor allem, es wird einen Kalender geben, fast nur mit europäischen Rennen.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also jetzt so ein Emgen-Tour, ja, sorry, die kannst du knicken. Ja, ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, man wird versuchen, die fünf Elemente und die drei Grand Touren durchzuführen und wird da auch sehr flexibel und rigoros mit den Terminen sein. Das wird so, darauf wird es hinauslaufen, meiner Meinung nach. Aber schade für die Australier und schade für uns auch. Ich fand es ja immer einen schönen Start in die Saison. Morgens.
Schade auch für Richie Port.
Ja, das auf jeden Fall. Morgens immer um 5 kurz hier noch den, bevor man zur Arbeit gefahren ist, noch zu sehen, wie der Etappe ausgegangen ist.
Aber auf der anderen Seite haben dann die Fahrer nach der langen Saison vielleicht mal ein bisschen mehr Pause verdient auch.
Naja, nach der langen Saison ist ja auch irgendwie falsch, ne? Also es klingt alles falsch. Also egal wie man, ich weiß ja, was du meinst.
Nachdem sie halt so lange geht wie sonst nie.
Ja, nach der so spät wie nie endenden Saison sich eine längere Pause verdient. Das, ja. Oft belächelt von uns auch oder nicht richtig ernst genommen wurde es jetzt, folgten dem Lächeln Taten und man hat eine neue Fahrergewerkschaft gegründet. Also schlechter werden kann es ja nicht.
Nee, also es soll jetzt eine neue Fahrergewerkschaft geben, die unter anderem von Luc Eisenger, ehemaliger Pressesprecher bei Team Telekom, gegründet wird. The Riders Union soll die heißen. Und da sollen, hofft man, dass man bis Anfang 2021 schon mehr als 200 Mitglieder von Fahrern hat. Und ja, die wollen sich halt für mehr Nachhaltigkeit in finanzieller Hinsicht im Radsport einsetzen und mehr Sicherheit auf der Straße auch.
Ist halt, finde ich immer, also grundsätzlich finde ich das eine gute Sache. Schwierig finde ich, direkt Sachen zu fordern wie Mitgliedsbeiträge. Also, ne? Wie viel wäre ich jetzt als Radfahrer bereit, frage ich mich dann, in eine Gewerkschaft zu investieren, wo ich mir nicht sicher sein kann, dass da irgendetwas rauskommt, außer dass ich da Geld hinbezahle.
Andererseits. Ja, schwierig. Also wird man sehen, wie viele Fahrer da mitmachen. Aber ich fürchte schon fast wieder so, dass es so ist, da machen ein paar mit. Und wenn da nicht einer der ganz Prominenten wie Peter Sagan vorangeht, dann wird sich der Rest davon fernhalten.
Ja. Und dann ist das halt so eine Gewerkschaft, die da irgendwie rum. Also dann sehen wir die schon 2022 nicht mehr. Also eine vernünftige Interessensvertretung der Fahrer, absolut, bin ich dafür, hip hip hurra. Nur, ob das jetzt der Schritt ist, ob das etwas, das kommt ja auch, es wirkt zumindest so von außen herangetragen und nicht aus der Mitte der Fahrer kommt. Und ob das die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Ob da nicht vielleicht so zwei, drei Fahrer, die jetzt schon eine Reputation, ich weiß nicht, ich kenne die Leute vom Hörensagen natürlich, ne, aber welche Reputation, welche Standing die unter den jetzigen aktuellen Fahrern haben. Ne, also da diese Information ist, glaube ich, für mich jetzt so fehlend, dass ich mir nicht.
Naja, also das Problem müsste man, denke ich, anders angehen. Das müsste nicht von den Fahrern selbst kommen, sondern das müsste halt von allen, sage ich jetzt mal, Stakeholdern oder Anteilseignern am Radsport kommen, dass auch die Fahrer mehr Mitspracherecht bekommen und da müsste auch von den Medien noch mehr Druck gemacht werden.
Aber wie willst du das initiieren? Also weißt du, wenn jetzt alle Teamchefs und alle Rennveranstalter sozusagen den Fahrern eine, weil oftmals ist es ja so, dass eigentlich sollten die Fahrer ja ihre Interessen auch gegen diese beiden Parteien vertreten. Ne, und du fütterst ja nicht den Vogel, der dir später die Haare auszupft. Oder
was? Nee, klar, aber wie gesagt, ich denke, das müsste halt mehr auch noch vom Weltverband beziehungsweise von den Rennveranstaltern auskommen, dass Sicherheit und finanzielle Bedürfnisse der Fahrer noch mehr im Mittelpunkt stehen.
Und ich sag dann, ja, auf jeden Fall müsste da ein größeres Gewicht draufgelegt werden, aber es müsste auch von Seiten der Fahrern das mehr eingefordert werden. Und da müsste es so, fände ich so eine Gewerkschaft gut, nur die dürfte meiner Meinung nach nicht jetzt von außen, also, und das ist, was ich meine, ich weiß nicht, welche Standing diese, ne, also wenn ich hier lese, US-amerikanischer Fahreragent Michael Rutherford, Andrew McQuaid, klingt für mich irgendwie wahrscheinlich wie Patrick McQuaid, ist da irgendwo.
Nö, ist, glaube ich, sein Neffe.
Ja, ne, oh Wunder, dass da noch so im Hintergrund, ne, also ich weiß nicht, welches Standing die Leute haben. Wenn das jetzt natürlich im Fahrerfeld hoch angesehene Menschen sind, die wohl sagen, okay, das ist eh schon mein Fahreragent, dann soll der auch noch um die Gewerkschaft mitmachen, dann kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber diese Information fehlt mir einfach, glaube ich, um das richtig einschätzen zu können. Und wenn das nicht so ist, dass die so ein Standing im Feld haben, dann müsste vielleicht auch mal irgendwie sich irgendwann mal so ein paar Fahrer jetzt noch fahrend, gutes Standing im Peloton, ne, wie du schon sagst, und Peter Sagan oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wer da so groß angesagt ist, ne, aber so Froome ist er das? Weiß ich nicht. Ich denke eher wie früher Jens Vogt zum Beispiel, ne, der auch jahrelang Sprecher von dieser Gewerkschaft war und dann nicht müde wurde, Sachen anzusprechen. Der auch nicht überall beliebt war, aber so solche Figuren müssten sich dann vielleicht auch mal zusammensetzen und nach ihrer aktiven Karriere dann das, was sie an Standing sich erarbeitet haben, noch ausnutzen, um dann weiterzumachen.
Klar.
Ja, also das
so naja. Schwierig.
Ja, ich weiß es nicht. Ne? Also dafür weiß ich zu wenigstens wenig über die Leute, die da drin sind. Ne? Also warten wir mal ab. Aber
ja, aber wenn man mal guckt,
wetten würde nicht dicht.
Wenn man das jetzt mal auf die große politische Ebene hieft, wer war es denn damals, der Sozialversicherung für die Arbeiter und so eingeführt hat? Das war ja auch mehr oder weniger durch eine Arbeiterbewegung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bedingt. Und dann war es Bismarck am Ende, der sich da hat weichkochen lassen.
Ja, aber die Arbeiterbewegung war ja erstmal da, ne? Und so müsste die Fahrerbewegung sich dann auch einsetzen.
Es muss einfach genug Druck da sein, damit genau sowas passiert.
Ja. Und ja, Groenewegen wird jetzt bis zum 6. Mai gesperrt. Der denkt sich auch, naja, also finde ich schon eine harte Sperre. Andererseits, wie will man sonst solchen, also was für eine angemessene Sperre? Und mein Gott, also 6. Mai, wer weiß, wie viele Rennen bis dann überhaupt stattfinden. Vielleicht kann er seine Sperre absetzen, ohne überhaupt ein Rennen da groß ausgesessen zu haben.
Und wer weiß, ob der überhaupt noch mal Rennen fährt. Also beziehungsweise er wird wieder Rennen fahren, aber ob er nochmal so in den Massensprint überhaupt sich traut reinzuhalten, ist halt immer die Frage. Aber ich finde es jetzt so ein bisschen, da will man seitens der UCI wieder ein Bauernopfer schaffen, weil auf der einen Seite, klar, ist das vielleicht gerechtfertigt, wenn man mal die Konsequenzen dieses Unfalls oder seines Handelns sieht, aber auf der anderen Seite sage ich mir halt, muss man auch gleich behandeln. Also sprich, es gab ja verschiedene andere Szenen jetzt in anderen Rennen auch. Ich erinnere mich nur an das Frauen-WM-Rennen, wo am Ende Elisa Longoborghini war es, glaube ich, ihre Gegnerin da ähnlich fast in die Bande fährt. Da ist aber nichts passiert, aber da werden halt keine Strafen ausgesprochen oder nur geringfügige Strafen. Also ich finde, man sollte das nicht davon abhängig machen, welche Konsequenzen so ein Unfall hat, sondern auch nur, wenn die Handlung halt eine ähnliche Intention hat.
Ja. Also wenn die Konsequenz die mögliche gleiche wäre, ich weiß nicht, dafür bin ich jetzt kein Rechtsgelehrter, ne, ob so zwischen vorsätzlich, fahrlässig und billigend in Kauf nehmend und weiß der Geier, was es da für Formulierungen
gibt. Weil beispielsweise beim Doping ist es ja so, schon der Versuch ist strafbar. Also kannst dich ja daran erinnern, Alejandro Valverde wurde auch nicht überführt, wie er sich das hat zulaufen lassen, sondern nur, dass er die Blutbeutel da gelagert hat.
Ja, klar. Aber da bin ich jetzt kein Rechtsgelehrter. Ne? Also ich hoffe einfach, dass am Ende alle aus dieser Nummer unverschuldet reingeraten oder auch verschuldet reingeraten oder weiß nicht, was fahrlässig reingeraten oder wie, dass da einige zumindest gesund wieder rauskommen und jetzt nicht die Leben, dass da nicht Leben versaut wurden. Aber ich bin schon bei dir, ne? Also eigentlich kann es nicht sein, dass das eine überhaupt nicht bestraft wird und das andere dann mit einem halben Jahr oder was ist das jetzt dann? Ja, doch ein halbes Jahr ungefähr, ne?
9 Monate, ja, mehr als ein halbes Jahr. Also ein Dreivierteljahr.
Ja, aber andererseits, wie viele Rennen hat er in der Zeit verpasst, ne? Das muss man auch sagen. Weil in der normalen Saison wäre das eine schlimme Strafe wahrscheinlich gewesen. So geht's eigentlich.
Ja, und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, wie der in dem Team überhaupt dann noch zurechtkommen will. Also er hat da ja auch noch beispielsweise im Sprintbereich einen Wout van Aert mit in der Mannschaft und die haben mal bei der Tour de France auch ein paar gute andere Gesamtklassementsfahrer.
Ja, ja, also, dass er jetzt nicht so 1:1 da weitermachen kann, Entschuldigung, ich muss ganz kurz. Dass er da nicht mehr 1:1 einfach anschließen kann, wo er aufgehört hat, das denke ich meistens allen klar. Also, ne, das wird nicht funktionieren. Und wie du schon sagst, dass der psychische Knack, der da auch noch dabei ist, eine Rolle spielen wird, das glaube ich auch. Das wird nicht einfach.
Aber mit Sicherheit wird das noch, denke ich, vom Internationalen Sportgerichtshof verhandelt.
Meinst du, wird es noch einen Einspruch zu geben?
Mit Sicherheit. Also es lässt sich ja nicht einfach jemand für 9 Monate sperren oder sein Team wird da mit Sicherheit auch noch nachhaken.
Also ich bin ja mal ein großer Freund davon, so Strafen in Relation zu setzen. Und ist die Strafe jetzt gerecht oder nicht? Da denken wir jetzt schon lange drüber nach. Da wird er noch viel länger drüber nachgedacht haben und sein Team auch.
Die Frage ist, was der Rechtsrahmen des Sportrechts da bei der UCI hergibt. Ja, klar. Genau. Patrick Lefebvre hat gesagt, der muss ins Gefängnis, aber ja. Das kannst du ja nicht als Maßstab nehmen.
Ja, und Wasser und Brot nur in der Zeit. Ja, wir werden sehen. Also ich würde mir wünschen, dass so etwas dann irgendwann mal auch immer akzeptiert wird und sagt, okay, die Strafe ist jetzt in einem Maße, das in Ordnung ist und ich habe Scheiße gebaut, da muss ich auch für gerade stehen. Vielleicht ist es so, dass das ein vielleicht auch sehr romantischer Gedanke von mir in Bezug auf Strafe und Sühne und so etwas ist. Ich glaube, meine Meinung dazu steht, ich möchte, dass am Ende alle mit möglichst geringem Schaden da rausgehen. An Leib und Leben und Psyche und allem, was dazugehört. Gut, da haben wir noch einen Downer zum Abschluss gehabt, ne? Gibt's nicht irgendwas, haben wir noch irgendeine schöne Meldung, irgendwas Lustiges? Weiß nicht. Micky Krüger, genau, hier, war groß im Interview bei uns vor ein paar Jahren. Micky Krüger hat auch einen neuen Verein übrigens, also einen neuen Vertrag verlängert. Fällt mir noch ein. Freut mich für Sie, Glückwunsch. Irgendwie ist das so eine Fahrerin, das ist eine der wenigen Fahrerinnen, die ich auch visuell erkenne. Und ja, wo es mich freut, wenn ihr wieder was Gutes wieder fährt. Ich werde nie vergessen, oder was heißt, ich werde nie vergessen, das klingt ja schon was romantisch. Aber die hat damals bei der Olympiade, wo sie bald auf der Bahn gefahren ist, hat man hinterher noch via Instagram immer gesehen, was sie noch andere Wettkämpfe sich angeguckt hat und hier gemacht hat und dort gemacht hat. Und da habe ich mir immer gedacht, so ist eigentlich das richtige Leben, wie man es führen sollte als Olympiateilnehmerin. Sich andere Wettkämpfe angucken und nicht irgendwie einen Tag vorher anreisen und einen Tag hinterher abreisen, sondern wenn, dann alles mitnehmen. Also die 27-jährige Mieke, alles Gute, Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Gut, so. Nächste Woche machen wir den Deckel auf die Vuelta und damit wohl dann auch auf die gesamte Saison erstmal zu. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf eure Angehörigen auf, eure Familien, eure Freunde, bleibt zu Hause, so wenig Kontakte wie möglich. Ich möchte zwar nicht, dass unsere Hörerzahlen ins Unermessliche steigen, aber ich möchte nicht durch so einen verkackten Virus irgendwelche Hörer verlieren. Deswegen bitte, bitte, bitte bleibt gesund, passt auf euch auf. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen zu dramatisch, aber manchmal ist es halt so. Macht es gut und genießt die Vuelta. Und dir, Thomas, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.